Hallo und herzlich willkommen zu Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast mit einem neuen Thema. Es wird golden, es wird gefährlich, es werden Schusswaffen vorkommen und vor allem eine andere Schusswaffe, die mir mal wieder digital gegenüber zugeschaltet ist, ist der gute Leon. Ich hoffe, der hat genauso Bock wie ich. Wir haben alles reingepackt heute und jetzt erstmal hallo in die Runde.
Ja, musst du aufpassen, dass ich hier nicht wieder scharf schieße. Eine super tolle Anmoderation, gefällt mir. Da ist die Stimmung gleich wieder da, sehr schön. Und da du mit Gold reingestartet bist, ja, Goldfinger wird's nicht, den hatten wir ja schon. Aber es wird trotzdem golden, also da ist die Verwechslungsgefahr durchaus gegeben. Aber ich glaube, das kriegen wir in der Folge aufgelöst, dass da nachher keine Zweifel mehr bestehen.
Genau, Goldfinger hatte, glaube ich, auch eine goldene Waffe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber da ist, wie gesagt, Geschichte. Jetzt wird es keine Überraschung, glaube ich, sein, über was wir heute reden. Es geht natürlich wieder um James Bond, wie ihr unschwer am Titel erkennen könnt. Und wir kommen in den nächsten Film. Wir haben ein ganz gutes Tempo jetzt wieder drauf. Jeden zweiten Donnerstag kriegt ihr da neue Informationen zu den Filmen momentan. Und wir gehen rein in Der Mann mit dem goldenen Colt oder im Original halt The Man with the Golden Gun. Und haben heute Teil 1 mitgebracht, würde ich sagen, wenn wir uns passend Absolut. Der Absprache entsprechend vorbereitet haben.
Was eine Frage.
Ja, der zweite Roger Moore-Film, jetzt auch für dich wahrscheinlich, wie ich wieder mal annehmen darf.
Absolut richtig.
Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, diesmal hast du es nicht gestückelt geguckt, sondern schon mal direkt den ganzen Film durchgeschaut. Und wie fällt so dein ganz grob geratenes Fazit aus? Sagst du, ist gut, kann man sich angucken oder oh, war eine miese Zeitverschwendung?
Ah nee, also von Zeitverschwendung würde ich definitiv absehen. Ich finde, kann man sich gut anschauen. Ich habe ihn jetzt natürlich auch erst einmal gesehen. Ich habe mich tatsächlich noch nicht mit der Frage auseinandergesetzt, würde ich ihn mir jetzt noch 3 weitere Male anschauen? Das könnte ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Also man hört vielleicht raus, so komplett vom Hocker gerissen hat er mich nicht, aber es war eine gute Unterhaltung. Also möchte ihn hier am Anfang, bevor wir reingehen, gar nicht schlecht machen. Ich glaube, wir werden auch damit wieder unseren Spaß haben. Ich schaue mir sowas gerne an. Hatte auch beim Anschauen meinen Spaß und genau, ich denke, wir werden aber auch das ein oder andere finden, wo es wieder ein paar Fragezeichen über unseren Köpfen gibt. Genau, aber die Taktik, den ganz zu schauen, ist auf jeden Fall deutlich die coolere. Man hat einfach ein bisschen mehr von dem Film. Ich bin auch eigentlich kein Freund davon, Filme zu unterbrechen. Ich hasse es, ich würde nie mit einem Film starten, wenn ich weiß, ich habe zu wenig Zeit, eigentlich, den zu schauen. Ich hasse es, in der Mitte aufzuhören und dann am nächsten Tag weiterzuschauen, das fühle ich gar nicht. Und so geht es mir natürlich dann auch hier beim Vorbereiten, deshalb in einem Rutsch runter deutlich cooler.
Sehr gut. Ja, Fragezeichen wird es definitiv wieder mehr als genug geben und auch jede Menge gefährliches Halbwissen, was natürlich alles so semi-gut gefact-checkt wurde. Aber das ist ja ein Kernelement dieses Podcasts, von daher dürfen wir es nicht allzu böse nehmen und vielleicht jetzt nicht unbedingt Sachen publizieren, die wir hier vom Stapel lassen. Aber für so WG-Party-Wissen kann es auf jeden Fall, glaube ich, ganz nützlich sein.
Unnützes Wissen ist es dann manchmal, die Kategorie. Die ist immer ganz gut. Da prüft auch meistens keiner nach, ob das dann wirklich stimmt oder nicht. Insofern, ich glaube, damit können wir dienen.
Yes, also heute geht's um den ersten Teil vom Mann mit dem goldenen Colt. Nächstes Mal dann eben um den zweiten Teil, wer hätte damit rechnen können. Und auch mit dem Lieblingsranking von uns zumindest. Und ich glaube, euch ist das auch immer ein ganz guter Guide zu sehen. Okay, wie hat er denn eigentlich so abgeschnitten im Vergleich? Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt erstmal wieder in die Gegenwart. Und ich glaube, wir halten einfach am altbekannten Konzept fest. Und es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn du einfach mal grob anreißen würdest, worum geht's denn eigentlich? Welche Mission hat James da so auf den Weg bekommen?
Natürlich, gerne, mache ich wie immer. Habe ich auch tatsächlich vorbereitet. Ich habe nicht nur Film geschaut, sondern mich auch vorbereitet. Stark.
Super.
Man möchte es kaum glauben. Naja, gut, gehen wir kurz rein. Bond bekommt Post, beziehungsweise Post ins Headquarter, was M dazu veranlasst, Bond einzubestellen und ihm mitzuteilen, dass er Post bekommen hat. Genau, da geht es so ein bisschen drum, dass Bond irgendwie so ein paar private Sachen hat, um die er sich kümmern sollte und M daraufhin veranlasst, ihn von dem aktuellen Fall, den wir bis dahin gar nicht kennen, abzuziehen. Und Bond macht sich natürlich, wie wir es kennen, dann offiziell unter dem privaten Ansinnen erstmal auf die Suche nach dem Absender. Es ist durchaus jemand Bekanntes. Es führt ihn zunächst mal nach Asien, hauptsächlich Asien, sage ich mal, Hongkong, Macau, Thailand, das sind so die Ecken, wo es ihn hinverschlägt und sein Gegner kennt er vermeintlich gut, zumindest auf dem Papier, der sich durch seine Waffe, wie wir ja schon im Filmtitel herausgehört haben, durchaus glänzt und darauf, ja, dadurch auch auffällt und zumindest auf dem Papier bekannt ist. Andersrum scheint es aber genauso zu sein, dass Bond auch seinem Gegner bestens bekannt ist, ja, fast schon verehrt wird von diesem. So starten wir zumindest dann auch gleich rein, denke ich. Und ja, ich würde sagen, so ist es halt unter den Profis in der Weltspitze. Da kennt man sich, da schätzt man sich. Und natürlich hat es Bond mit keinem Geringeren als dem bestbezahltesten Killer der Welt zu tun. Und in der Folge bekommen wir dann eben mit, dass wir doch wieder zu diesem Ausgangsfall, von dem Bond abgezogen wird, durch mehr oder minder Zufälle, die vorher nicht abzusehen sind, zurückkommen. Da geht es unter anderem um Solarenergie. Und ja, praktischerweise kann Bond vielleicht so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und Licht ins Dunkel bringen, wie so oft. Das soll vielleicht mal an der Stelle reichen, außer du hast etwas hinzuzufügen, was super wichtig ist vorab. An sich gehen wir ja noch durch. Ich glaube, ihr werdet es checken, wenn ihr es jetzt noch nicht gecheckt habt.
Nö, ich bin durchaus zufrieden. Ich habe da nichts.
Nö, eine solide 3 bis 4, ne?
Genau, bestanden. Alles gut. Ja, nachdem du da den Inhalt so ein bisschen komprimiert wiedergegeben hast, darf ich einmal die Hard Facts rausschießen, die euch natürlich alle brennend interessieren, wenn ihr kein Wikipedia selber aufmachen könntet. Ja, der Mann mit dem goldenen Colt erschien 1974 in London. Und in Deutschland ebenfalls im Jahr, ich glaube einen Tag später lediglich. Produktion erneut Harry Saltzman und Albert R. Broccoli. Ein letztes Mal im dynamischen Duo, weil Saltzman gesagt hat, nee, den Scheiß tue ich mir nicht länger an. Drehorte, die
guck
wir...
Guck mal, da muss ich kurz dazwischen gehen. Guck mal, wie gut es dir mit mir geht, ja? Ich bin immer noch dabei. Nein, das war ein Spaß am Rande. Ich bin sehr gerne dabei und werde auch sehr gerne jedes Mal aufs Neue eingeladen. Aber es war eine Vorlage.
Wenn unser Projekt auch so viel Geld abwerfen würde, du, dann könnten wir nochmal drüber reden, ob das weiterträgt. Aber selbst in schlechten Zeiten
ja, halten wir zusammen. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Fall, das stimmt, total.
Die schlechten dominieren, aber ist alles gut. Das schweißt zusammen. Drehorte haben wir Macau, Hongkong, Bangkok, Phuket, Thailand und natürlich die altbewährten Pinewood Studios in London. Länge ist ein bisschen mehr als 2 Stunden und auch auf der großen Bühne der Preise konnte der Film abräumen, nämlich die Goldene Leinwand 1977, also wieder so ein Zuschauerpreis. Genau, Titelsong ist gesungen worden von Lulu, nämlich The Man with the Golden Gun, komponiert von John Barry, der auch die ganze Musik mal wieder übernahm. Also da hat man auch an Altbewährten festgehalten, genauso wie in der Regie von Guy Hamilton. Wen haben wir jetzt so auf der Leinwand gehabt? Natürlich, unseren James Bond haben wir jetzt kein Geheimnis drum gemacht, ist erneut Roger Moore. Auf der Gegenseite der gute Scaramanga, gespielt von einer Ikone des Schauspiels, nämlich Christopher Lee. Dann haben wir eine Mary Goodnight, die auftritt, von Britt Eklund. Eine Andrea, gespielt von Maud Adams. Einen Schnickschnack, auch ein sehr prägnanter Charakter im Film, von Hervé Villechaize. Einen M, auch mal wieder verkörpert durch den guten Bernard Lee. Ebenso die Miss Moneypenny wurde nicht ausgetauscht, spielt immer noch Lewis Maxwell. Der gute alte Q gibt sich auch noch die Ehre, nämlich in Form von Desmond Llewellyn. Und ich glaube, dein Lieblingscharakter, den möchte ich auch noch kurz erwähnen, J.W. Pepper von Clifton James verkörpert.
Er ist wieder dabei, ja. Naja gut, schauen wir mal, wie gut wir das finden. Da wollen wir nicht so viel vorwegnehmen. Unterhaltsam wird es aber, glaube ich, darauf können wir uns einstellen.
Ehrlicherweise muss man sagen, der Film war gemessen an den Einspielzahlen ein ziemlicher Flop. Also die liefen nicht so gut im Erscheinungsjahr beziehungsweise an der Kinokasse lief der Film einfach nicht so gut. Das und auch andere Probleme hinter den Kulissen hat halt auch dazu geführt, dass der nächste Teil der Reihe nicht erschienen wäre. Also da gab es intern so ein paar Diskrepanzen und eben auch sich Saltzman dann verabschiedet hat. Also der Film steht unter keinen allzu guten Omen. Mal gucken, wie es sich so inhaltlich
aussieht. Hast du Informationen gefunden, warum der so abgelehnt wurde oder warum der nicht so gut gepunktet hat?
Nee, da habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht groß.
Vielleicht finden wir es heraus. Hey, bleibt dran, Leute. Da kriegt ihr die harten Fakten. Boah, Was eine Überleitung, aber Wahnsinn. Zurück zu dir.
Riesen. Gut, also wollen wir inhaltlich mal langsam reingehen, nachdem wir jetzt ganz, ganz viel Wissen da ausgekippt haben und starten wie immer im Film eigentlich mit der klassischen Pre-Title-Sequenz. Wir haben eine Gumbarra-Szene, identisch quasi mit Live and Let Die, und der Lauf wird dann weiß und öffnet sich zu einer Insel, beziehungsweise einem Strand von einer Insel, auf dem sich eine Dame in einem Stuhl bräunt und ein kleingeratener Kellner, beziehungsweise Butler, wie auch immer man das dann deuten darf, kommt mit Erfrischungsgetränken zu der Dame. Die ist auch nicht alleine an ihrem Strand, sondern ein Mann steigt aus dem Wasser und es wird sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen mit Kamera und Ton, dass der Mann eine anatomische, ja, Sonderbarkeit hat, in Anführungsstrichen. Er hat nämlich 3 Brustwarzen. Das wird uns halt wirklich komplett mit allem, was geht, unter die Nase gerieben. Die Frau hilft dann dankenswerterweise dem Mann beim Abtrocknen und der gute Butler macht den Moët-Champagner auf oder Sekt, weiß ich gerade gar nicht, konnte ihn nicht ausmachen. Auf jeden Fall gibt es dann erstmal was zum Anstoßen und unser kleiner Gefährte macht sich dann auf den Weg zur anderen Seite von der Insel und empfängt still und heimlich einen Mann im schwarzen Anzug und mit Hut. Scaramanga brüllt noch hinterher, er hätte gerne Tabasco und Schnickschnack sagt er, wie uns der Mann vorgestellt wird, ohne das jetzt groß aufzuheben. Da ist gleich die
Frage, der Name kommt gefühlt erst so 5 Minuten vor Ende, wo das erste Mal genannt wird, glaube ich. Also es ist übertrieben gesagt, aber ich glaube, der kommt erst im letzten Viertel von dem Film, wird der zum ersten Mal Schnickschnack genannt.
Ja,
also, nein. Ey, davor ist mir durchgegangen. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, so, wenn ich nicht oben bei mir vorher irgendwie so ein bisschen Recherche betrieben hätte, wie die Leute da heißen. Ich hätte es nicht
gewusst. Ernsthaft? Also ich bin mir relativ sicher, dass er vorher noch namentlich genannt wird, aber
vielleicht, ja, gut, kann sein. Ey, also gefühlt habe ich ewig gewartet und habe es eventuell überhört, aber es kam mir so vor, als kommt es erst so kurz vor Schluss.
Ja, also der gute Schnickschnack soll auf jeden Fall die Tabasco-Soße noch vorbeibringen und er sagt gleich, er kommt sofort, jetzt hat er noch kurz was anderes zu erledigen, nämlich er schleust diesen Unbekannten in ein sehr, sehr nettes Anwesen auf dieser Insel ein mit großen offenen Räumen. Im Wohnzimmer fordert der Unbekannte sein Geld ein und bekommt auch direkt die Hälfte jetzt ausgezahlt. Den Rest kriegt er nach getaner Arbeit. Und er soll Schnickschnack in ein sehr großes, ich würde sagen Sportzimmer begleiten. Also da haben wir so ein Pauschenpferd rumstehen und also
so ein
Sprossenwand und solche
Was man halt so zu Hause hat, man kennt's.
Natürlich. Und dann verabschiedet sich kurz Schnickschnack und bringt die Tabasco-Soße weg. Zurück in den Raum checkt der Kerl seine Waffe einmal durch, kontrolliert sie und Schnickschnack ruft Scaramanga zu einem Dampfbad herein. In diesem Sport-Hobby-Raum stellt dann der unbekannte Scaramanga mit seiner Waffe, doch Schnickschnack will das irgendwie anscheinend nicht so einfach gestalten und macht deshalb das Licht aus und wir haben da so ein nettes dunkelrote Ambiente, irgendwie so Kiezmäßig das Ganze angehaucht. Und Scaramanga kann sich vorerst verstecken durch diesen spontanen Lichtwechsel und mit einem Ablenkungsmanöver einer coolen Hechtrolle sich hinter einem Kasten verstecken und Schnickschnack beobachtet das ganze Spiel aus so einer Schaltzentrale und durch verschiedene Gucklöcher. Scaramanga hat jetzt den Plan, an seinen Waffenschrank zu kommen. Blöd ist nur, dass der abgeschlossen ist. Schnickschnack lässt es sich nebenbei kommentiert, das Ganze wäre doch viel zu einfach, wenn er den aufgelassen hätte. Und so wird das Spiel eben nicht gespielt. Dann wirft er noch ein paar Projektionen und Bilder an die Wände und es wird total unübersichtlich und man verliert komplett irgendwie die Vorstellung vom Raum und dann verwandelt sich diese ganze Umgebung irgendwie in so eine Art Geisterhaus. Das ist aber total wild, wie groß dieses Anwesen oder
ja, ist total diese krass. Villa also, ist. Ich finde, man kann sich so vorstellen wie so ein Labyrinth und diese ganzen Täuschungseffekte sind wie so falsche Durchgänge oder es kommen irgendwelche Puppen reingefahren oder whatever.
Genau.
Eigentlich ganz unterhaltsam gemacht, finde ich persönlich, aber ich gebe dir recht, ein bisschen unübersichtlich war es schon an der einen oder anderen Stelle. Was ja wiederum der Witz vom Ganzen war, weil es sollte ja...
Genau.
Ja.
Aber ob man das sowas privat in seinem Haus braucht, weiß ich ehrlicherweise nicht, weil zack, es tut sich eine kleine Westernstadt auf mit Saloon, aus der dann so ein Roboter-Cowboy mit Waffe rauskommt und ja vermeintlich schießt. Und der gute Unbekannte verschwendet erstmal ordentlich Munition, um den Roboter kalt zu machen, aus Affekt. Dann geht's weiter in der Zeit. Wir haben so einen kleinen historischen Abriss und landen in den 50er, 60er Jahren. Und Al Capone mit seinen Freunden ist am Start und schießt ebenfalls mit Platzpatronen. Den nimmt der Mann aus Affekt dann auch noch Al Capone auseinander und entschuldigt sich vielmals. Das war nichts Persönliches irgendwie. Und Schnickschnack übernimmt die Rolle des Kommentators von Scaramangas Suche nach einer Schusswaffe. Nämlich der goldene Colt, der drapiert wurde. Und der steckt im Schnabel eines Rabens mitten in einem Spiegelkabinett. Also man kommt auch nicht so einfach ran. Das nervt mittlerweile Scaramanga extrem. Ja, und der gute Unbekannte hat aber diesen Spot ausgemacht, wo die Waffe ist. Und denkt, oh, ich camp mich jetzt einfach mal hier hin. Der will ja irgendwann seine Waffe haben. Also früher oder später knall ich ihn dann einfach über den Haufen. Und dann ist die Sache geritzt. Der kann durch diese ganze Spiegelgeschichte aber sehen, wo dieser Unbekannte steht. Und mit einem zauberhaften Trick kann er eine Treppe mehr oder weniger umklappen zu einer flachen Ebene, die er runterslidet, sich dann nochmal sportlich abrollt mit einer Vorwärtsrolle, die Waffe in die Hand nimmt und mit einem Schuss dem Mann zwischen die Augen schießt. Und dann ist auch dieses Intermezzo quasi beendet. Und aus irgendeinem Grund steht eine... Ja, wie in so einem Madame Tussauds-Museum, Figur von James Bond in Roger Moores Persona im Raum, direkt daneben, wo quasi gerade das ganze Geschehen vonstatten ging. Warum auch immer, erklärt sich mir gar nicht. Schnickschnack nimmt sich dann das Geld wieder von dem eingeladenen Gast, hat er ja nicht verdient. Und kommentiert das Ganze noch mit, ja, er hat sich bisher am besten verkauft. Also Scaramanga sagt, ja, ich brauche Gegner, keine Opfer, also das ist zu wenig. Also Schnickschnack, du musst ein bisschen mehr Gas geben, wenn du mich beerben möchtest. Und dann schießt Scaramanga noch 4 Finger von James Hunt ab, um zu zeigen, was er doch für ein krasser Dude ist. Treffsicher er zumindest ist. Und wir gleiten über ins Intro. Ja, war eine packende Pre-Title-Sequenz. Bisschen, also wie gesagt, ich fand es ja relativ verwirrend mit diesen Räumlichkeiten. Weil ich halt vor Augen habe, das ist ja das private Haus von dem. Warum hat er so eine Riesenanlage da drin?
Ich frage mich auch,
kennt die dann auch nicht in- und auswendig?
Genau, das verstehe ich nicht. Weil erst habe ich so gedacht, ja, keine Ahnung, der Diener hier, unser guter Schnickschnack, der macht da irgendwie, weiß ich nicht, versucht da, weil er erklärt dem Unbekannten ja noch, dass er das alles erbt, wenn er Scaramanga die Birne wegbläst. Und ich dachte, es wäre halt wirklich so, also im ersten Moment, dass Schnickschnack darauf aus ist, dass er das Ganze erbt. So.
Ja.
Dann am Ende denke ich aber, das ist quasi wie so ein Trainingslager für den Scaramanga, der immer wieder mal gechallenged werden will, wo ich dann aber nicht so ganz verstehe, warum macht er das immer in denselben Räumlichkeiten. Also ich muss ja in- und auswendig kennen.
Ja, genau, das meine ich ja. Da müsste ja irgendwie diese Räumlichkeiten nie reingehen, außer Schnickschnack will das quasi und der gestaltet da jedes Mal um und holt einen Innenarchitekten, um da neue Sachen zu entwerfen. Aber vielleicht ist es ja auch so.
Ja, weiß man nicht.
Ich habe mich auch gefragt, wo
halt das Ganze in diesem Haus versteckt sein soll, weil wenn man sich das von außen anschaut, ist es einfach zwischen zwei so riesen Felsdinger reingeklemmt.
Ja.
Weiß ich nicht.
Haben sie mal den Felsen ausgehöhlt? Ja, ich glaube, das wird ein bisschen klarer alles am Ende des Films. Also da können wir das nochmal versuchen, anders zu interpretieren.
Das ist auf jeden
Fall. Gerade was jetzt so Schnickschnacks Intention ist, weil die wird hier nicht so ganz klar, weil man irgendwie das Gefühl hat, einerseits will er, dass Scaramanga stirbt, aber andererseits, wie du es auch sagst, nicht so wirklich, weil er ihm immer wieder Chancen einräumt und das als so ein Trainingslager dann doch deklariert.
Absolut, aber insgesamt, finde ich persönlich, war eine gelungene Pre-Titles-Szene, ja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich fand's, dadurch, dass es ja das Ziel war, das so verwirrend zu machen, fand ich es eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, also mich da schon unterhalten gefühlt.
Gut, dann gehen wir einmal über ins Intro, das dann, oh Wunder, nicht gerade das Rad neu erfunden hat. Wir haben eine, ja, asiatisch aussehende Dame, die sich im Wasser befindet, dann dazu natürlich eine goldene Waffe, die zu sehen ist. Natürlich auch ganz, ganz viele nackte Frauenkörper wieder, die man so erahnen kann, in Anführungsstrichen, in der Spiegelung von eben diesem Wasser, was immer wieder so ein bisschen aufgewellt wird durch verschiedene Sachen, die reingeworfen werden, und die Frauen sind ebenfalls, wie in den Teilen zuvor, oftmals irgendwie in einem bunten Ton hinterlegt, also die Schatten. Ja, dann springen verschiedene Frauen noch ins Wasser. Es wird ordentlich an der Waffe rumgefingert, damit rumgestreichelt, wie mit so einem Objekt der Begierde. Und dann haben wir einmal einen Wechsel zu einer Art römischem Feuer. Es ist wieder Silvester oder keine Ahnung, die Eintracht spielt irgendwie sowas in der Richtung rot. Und die nackten Schatten tanzen davor wild. Dann, wie gesagt, wieder ganz, ganz viel Wasser. Die Musik, die erzählt auch quasi uns die Geschichte zur Waffe passend, relativ flott. Ich finde es auch stark gesungen, also so lautstark gesungen, mit ordentlich Volumen dahinter. Und auch mit viel Spannung. Also es ist jetzt nicht dieses Dahingeplätscher wie in den ersten Teilen, sondern wir haben jetzt irgendwie das Tempo ein bisschen angezogen. Trotzdem irgendwie diesen erzählenden Charakter mit drin, würde ich sagen. Also man möchte den Leuten quasi wirklich aus Butterbrot schmieren, was gerade im Fokus steht oder wie der Filmtitel einfach nur heißt, also in diese Richtung gehend.
Ja, würde ich auch unterstreichen. Ich habe mir dazu ein bisschen aufgeschrieben, das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, aber was soll ich dazu noch sagen? Wir machen vielleicht einen ganz kleinen Schritt vorwärts, in welche Richtung auch immer. Ich finde, es ist im Grunde eigentlich nichts Unerwartetes passiert. Ja, man hat diesmal wieder mehr darauf sich besonnen, das Wichtige in den Vordergrund zu rücken, aber halt schon übertrieben, wie du gesagt hast, mit dem Colt oder ja, allem Möglichen, was darin vorkommt, ist schon sehr unter die Nase gerieben. Ich finde es jetzt per se nicht schlecht, aber es hat mich halt auch nicht vom Hocker gerissen, wenn es halt jetzt zum, ja, gefühlt jetzt dann 8., 9. Mal halt hintereinander kommt. Beim Song hatte ich so das Gefühl, sind sie auch wieder so einen Step zurückgegangen. Nicht mehr ganz so vielschichtig der Song, sondern eher wieder so zum klassischen, teilweise auch mit Blasorchester-Teilen im Hintergrund oder in der Melodie. Ja, aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen fasst es ganz gut zusammen. Es war jetzt nichts Unerwartetes.
Ja, so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Also wie du schon sagst, es ist jetzt nicht, wow, krass, alles anders genau. Auf einmal.
Es war, deshalb muss es nicht sofort schlecht sein, aber so langsam, denke ich persönlich so, könnte man vielleicht auch mal was anderes machen.
Ja, es ist wie gesagt die Frage, ob man da einfach diesen Wiedererkennungswert mit reinbringen möchte. Das hat man ja beim letzten Film
aber auch schon. Aber das hast du ja eigentlich auch schon durch die Gun-Barrel-Szene und so, wo ich mir frage, brauchst du das dann 3-4 Mal drin? Und dafür lässt man dann aber dann das Bond-Theme, hat meiner Meinung nach, glaube ich, gefehlt im Song. Habe ich jetzt gar nicht nochmal extra gegen gecheckt, aber ich meine,
ich glaube, am Anfang wird es so ein bisschen angespielt oder so.
Das kann aber sein, nicht, ja. Aber es wird dann in dem prägnant. Song nicht nochmal aufgegriffen, soweit ich mich erinnere.
Und was mich halt so nervt, ist diese mit der Nacktheit, mit der gespielt wird. Das ist irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Man möchte im Film ja nicht irgendwie zu explicit werden,
ja.
Aber im Intro macht man dann immer so ein Geeier da drum und dann wirklich alles, was geht, aber dann muss halt ein Schatten drauf liegen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie die Fantasie braucht, sondern es ist halt eine volle Kanone, aber immer noch so ein bisschen, damit es, weiß ich nicht, seriös wirkt oder nicht ganz so billig wirkt.
Ich weiß auch nicht, warum immer nur das Thema ist. So klar kann man da auch sagen, das hat irgendwie schon einen großen Bezug zu Bond. Ich meine, Frauen spielen da schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben, in seinem Wirken, wie auch immer. Aber ja, es ist jetzt auch nicht das Einzige, was in dem Film vorkommt, so. Oder das Hauptthema meistens. Deshalb, das verstehe ich nicht, warum das immer so explizit in der Intro-Szene Wert drauf gelegt wird. Aber gut, ich glaube, dazu haben wir auch schon vieles gesagt. Und es gibt ja noch ein Ranking. Vielleicht überlege ich es mir dann nochmal bis zur nächsten Folge. Vielleicht punkte ich ja hoch rein.
Ja, ich denke, das war jetzt genug Information zum Intro. Also gehen wir wieder in die Handlung rein. Die beginnt damit, dass James den guten M beim Secret Service beehrt, also in dessen Office platzt. Der hat gerade Besuch da vom Stabschef und einem weiteren Dude, der uns jetzt noch nicht so direkt bekannt ist. Und M will direkt von 007 wissen, ob ihm der Name Scaramanga was sagt. Natürlich, James hat den ganzen Wikipedia-Artikel auswendig gelernt.
Ja, da hat das uns voraus.
Das ist halt auch wirklich so komisch. Ja, das ist doch der Mann mit dem goldenen Colt. Vater ist Kubaner und Zirkusdirektor gewesen, Mutter Engländerin und Schlangenbeschwörerin. Da ist wahrscheinlich dann irgendwie das Aufeinandertreffen vonstatten gegangen. Und Scaramanga war Schütze im Zirkus. Mit 15 ist er dann Revolverheld in Rio geworden und wurde vom KGB in Europa ausgebildet. Da wurde er Top-Killer und machte sich irgendwann selbstständig. Jetzt verlangt er 1 Million pro Mord. Also
Nettes Sümmchen.
Ich denke, da könnte man es schlechter treffen, finanziell.
Definitiv.
Es gibt aber leider gar keine Bilder. Wir haben keine Gesichtserkennungsgeschichte oder irgendwas in der Richtung. Man weiß aber ein prekäres Detail, nämlich der Mann hat 3 Brustwarzen und schießt mit goldenen Patronen. Okay. Aufenthaltsort, also selbstverständlich unbekannt. Aber warum eigentlich die Frage? Also es ist so richtig, richtig runtergerattert.
Ja.
So auch so eine unangenehme Art und Weise.
Habe ich auch gedacht. Also,
weil das ist ja eine andere Nummer als früher. Ja, hast du eine Ahnung von Gold oder Diamanten? Mhm. Da hat er ja auch immer seine Wikipedia-Artikel runtergebetet. Aber das waren ja wirklich so Sachen, okay, das kann man so wissen. Mhm. Erzähl mir doch jetzt nicht, dass der alle Most Wanteds vom Secret Service mit Biografie in- und auswendig kennt.
Ja, und ich denke mir auch so, ach, keine Ahnung, es ist halt so erzwungen. Es hat mich ein bisschen an die Bücher erinnert, wo du dann erstmal die Lebensgeschichte vom Bad Boy, keine Ahnung, erzählt bekommst. Wir haben ja ein paar Bücher schon hier auch schon durchaus zum Besten gegeben. Ja. Aber Bond, der lebt halt seine Arbeit. Der macht dafür sonst nichts. Deshalb hat er das alles auswendig drin.
Ja, M hat schlechte Nachrichten für James. Er drückt eine goldene Patrone in die Hand mit seiner Nummer drauf, also mit der 007. Und der hinterfragt, naja, wer würde jetzt für mich denn 1 Million bezahlen, damit ich tot wäre? Das wäre ja dumm. Da frage ich, naja, ehrlicherweise nach acht souverän überstandenen Missionen, die einige Leute sehr, sehr verärgert haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass man jemanden.
Könnte ich mir viele vorstellen, die da vielleicht mal gerne ein nettes Sümmchen zahlen würden, dass Bond dann nicht mehr nach ihm sucht. Ja.
Ähnlich schnell feuert auch M los, der sagt, naja. Wahrscheinlich eifersüchtige Ehemänner, wütende Chefs oder gedemütigte Schneider. Die Liste ist quasi endlos, James. Das ist gar nicht so abwegig. Und dieser in James Borton Scherzartikel wurde dann auch noch per Express an James persönlich verschickt und beinhaltet ein S als Signum drauf. Und der CIA sagt, das sind definitiv die Fingerabdrücke von Scaramanga. Das passt alles. Also sieht schlecht aus. James fragt dann, ja, aber warum würde man ihn vorher warnen? Das wäre doch extrem dumm. Also dann weiß er jetzt ja, dass er auf der Hut zu sein hat. Und M beantwortet ihm das Ganze, sagt, James, das ist alles eine Frage der Psychologie. Er nutzt seinen Ruf aus, um Panik zu schüren bei den Opfern. Das bekräftigt dann auch noch der Stabschef quasi. Mhm. Und M schickt daraufhin die beiden Dudes, die anwesend waren, einmal aus dem Raum. Also die hatten auch ehrlicherweise keine größere Rolle, außer dass der Stabschef einmal was von Psychologie erzählen durfte. Und anschließend entbindet er James von seinem derzeitigen Auftrag. Das hast du ja in der Zusammenfassung schon einmal angekündigt. Ja. James ist ein bisschen pisst und sagt, aber der Auftrag ist doch gar nicht abgeschlossen, Papa. Warum darf ich jetzt da nicht weitermachen? Die Energiekrise ist doch nicht überwunden. Kleiner Spoiler, haben wir nach über 50 Jahren nach wie vor immer noch nicht überwunden, so richtig. Aber na gut.
Stark, ja. Habe ich auch gedacht. Und genau dieselben Gedanken hatte ich auch.
Ja, nee, aber nach 40 Jahren geht aufs Gleiche hinaus. Und sie brauchen doch die Soldatzellendaten, ansonsten haben sie ein Riesenproblem. Und da stimmt M ihm zu, das ist ein Thema und da müssen wir noch was machen. Aber gerade deshalb wäre es ja saudumm, wenn James eine goldene Kugel zwischen den Ohren hätte, wenn wir da noch so ein Problem haben. Also wäre doof, wenn man seinen besten Mann deswegen verliert. Er soll doch einfach mal Urlaub machen, untertauchen, bis hier Gras über die Sache gewachsen ist und dann guckt man weiter. Das Problem ist halt nach wie vor, niemand weiß, wie Scaramanga aussieht und wo er wohnt. Der Nachteil liegt also ganz klar offenkundig bei James. Weil James ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Und wir wissen ja auch, Scaramanga hat ja auch einfach mal nicht nur ein Porträt, sondern eine Skulptur, maßgetreu, perfekt optisch passend
von James. In seinem zweiten Wohnzimmer, ja.
Ja, also der kennt sich, glaube ich, ganz gut aus. Genau, das wäre dann auch alles. Beendet die Sitzung, sagt, ciao, darfst einmal bitte aus dem Call austreten. Und beim Rausgehen fragt James, ob es die Situation verändern würde, wenn James vielleicht zuerst Scaramanga finden würde, als er bei den Spieß umtritt. Und M zwinkert ihm indirekt zu und sagt, ja, das würde einiges verändern und das Wesentliche. Und gibt ihm damit quasi so einen Wink mit dem Zaunfall. Und James' Miene, die vorher ein bisschen betröppelt war, hält sich direkt doch wieder auf. Und was könnte die Miene noch weiter auffällen? Als die gute Moneypenny, die natürlich wieder im Vorraum sitzt, möchte von ihr gerne wissen, was denn mit Bill Fairbanks, also 002, so war. Das
hat er natürlich auch direkt im Kopf, muss an der Stelle gesagt werden. Da hat er 1 und 1 zusammengezählt und kam gleich bei 4 raus und wusste, was er fragen muss. Das sage ich dir aber.
Die gute Moneypenny ist auch ziemlich angetan von 002 gewesen. Es war der beste Mann, den sie je getroffen hatte. Scaramanga sieht das anscheinend genauso. Das sei aber nicht bewiesen. Er will wissen, wo, also James möchte von Moneypenny wissen, wo das Ganze geschehen ist. Da frage ich mich, warum die eine bessere Kenntnislage hat als James, der eben noch alles über Scaramanga wusste. Warum sie jetzt auf einmal hier das Kartenblatt gewendet hat irgendwie. Die sagt, ja, das war Beirut 69, ein hartes Jahr. Im Kabarett bei einer Tänzerin war der und James bedankt sich vielmals für die Info, schmiert ihr nochmal richtig Honig ums Maul mit seiner Flirterei und das wird natürlich wieder vom guten M unterbunden, der zitiert Moneypenny zu sich hinein. Bevor sie verschwindet, fragt James, warum Scaramanga nicht als Mörder bestätigt werden konnte und sie sagt einfach nur, naja, die Kugel wurde nie gefunden und das wäre ein ziemlicher Indikator. Zack, Blende auf eine Bauchtänzerin, genauer gesagt auf deren Bauchnabel-Piercing. Das verdächtig nach einer benutzten Kugel aussieht. James befindet sich dementsprechend in Beirut im formulierten Kabarett und schaut sich einen Bauchtanz an. Ziemlich eingehend, würde ich sagen. Also schon ein bisschen unangenehm. Auch andere Gäste sind natürlich da. Zudem ein ziemlich verschwitzter, dicker Typ, der sich das ganze Geschehen auch anguckt und irgendwie James sehr, sehr spannend findet. Der hat auch so ein paar Schergen um sich gesammelt. Auch sehr, sehr illustre Runde auf jeden Fall. Und nach der Show lässt es sich James nicht nehmen, lässt ordentlich Trinkgeld auf den Tisch und geht dann einfach mal Backstage, warum auch immer das ohne Probleme machbar ist. Zu der Tänzerin direkt in die Garderobe rein, die auch natürlich unverschlossen ist. Da ist auch gar keine Security oder ähnliches. Das ist also alles auch sehr auf Vertrauen-Bruder-Basis anscheinend. Stellt sich dann auch galant vor. James ist begeistert, ist quasi jetzt Fan der ersten Stunde von ihr. Also wie sie auch aussieht, ist ja fantastisch. Und sie gesteht dann ein, naja, hässlich ist er auch nicht gerade. Und mit einer ziemlich klobigen Zigarre in der Hand erkundigt sich James, weil wir wissen jetzt, James raucht nicht mehr Ziggis, sondern ist umgestiegen auf Zigarren, um sich den Magen richtig zu verderben. Erkundigt er sich nach einem gemeinsamen Freund namens Fairbanks und beim Vornamen klingelt's. Ah, der gute Bill, war eine furchtbare Nacht, als er hier war. Sie selber hat nichts gesehen, wie denn auch, sie war ja auf ihm und er war auf ihr so, sorry. Müssen es anatomisch gerecht gestalten.
Und es er geht wurde erschossen. Prinzipiell beides. Also,
ja, aber es ist, glaube ich, schwieriger, jemanden zu erschießen, wenn du unten bist. Aber naja. Genau, der wurde erschossen, während sie da im Liebesakt waren. Und er starb aber glücklich. Also, das können wir festhalten an der Stelle. Die Kugel ging auch direkt durch ihn durch, in die Wand hinein. Und sie dachte, die Reste, die heimst sie einfach mal ein als Talisman. Verstaut
ja, würde, auch. Würde ich prinzipiell auch so machen, wenn jemand, mit dem ich gerade schlafe, erschossen wird, auf oder unter mir, ist ja auch ganz egal wo. Dann würde ich mich auch erstmal um die Kugel kümmern, weil ist wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten. Lass stecken. Rettungswagen oder so, brauchen wir nicht.
Nee, also der Schock war anscheinend nicht so groß. Es ging ja dann eher um den Wertstoff in dem Sinne. Und James beglückwünscht innerlich den guten Bill und sagt, ach, der Gute, also besser ableben kann man, glaube ich, nicht. Dann ist die gute Tänzerin so ein bisschen touchy unterwegs und krabbelt James an und will nicht mehr über die Vergangenheit reden, sondern lieber ein bisschen rummachen, ganz nach James' Geschmack. Er versucht währenddessen, ihr da an der Kugel rumzufingern. Das findet sie nicht so gut. So ein
Tummler, Alter.
Platziert dann aber seine Hand auf ihrem Gesäß. Auch nicht schlecht. Dann wirft er irgendwas vom Schwingtisch, muss sich demnach entsprechend danach bücken, um es wieder aufzuheben und knutscht dann an ihrem Bauch rum, so lange, bis er da an der Patrone angelangt ist. Dummerweise kommen genau in dem Moment 3 Gentlemen rein und einer knallt ihm etwas von hinten auf den Kopf, sodass er aus Versehen die Patrone runterschluckt. Doof gelaufen. Gibt eine ordentliche Schlägerei in diesem kleinen Kabuff und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird auseinandergenommen. James kann letztendlich den Kampf gegen die 3 für sich entscheiden, unter anderem mit Haarspray. Also der wird alles genutzt, was in Reichweite ist. Draußen an der Tür sammeln sich bereits Leute und wollen nach dem Rechten schauen. Das ist relativ stürmisch und Deshalb nimmt James einfach den Hinterausgang, den kein anderer kennt, weil sonst würden sie es vielleicht da einfach mal probieren. Erst da bemerkt die gute Dame, dass ihr Bill, wie sie nennt, weg ist, also die Patrone weg ist. Ja, James kommentiert das Ganze noch mit, er war ihm wohl zu unruhig, die Situation, und geht über einen Hinterhof hinaus. Zufällig hält direkt da, wo er es braucht, ein Taxi, und er will jetzt erstmal zur Apotheke. Warum nur? Ausbrechen. Schätzungsweise, um die gute Patrone wieder herbeizuzaubern. Ein guter Zaubertrick. Haben wir wieder einen ordentlichen Cut drin. Wir sind jetzt in Q's Labor. Das ist recht spannend tatsächlich. Der untersucht nämlich die besagte Kugel mit seinem Assistenten. Und man stellt fest, dass die Kugel von einer 4,2 mm Waffe abgefeuert wurde. James sagt, das kann gar nicht sein, sowas gibt's nicht. Q erklärt, dass James wieder mal dumm ist. Und nur weil es das bei den Guten nicht gibt, heißt es nicht, dass es generell nicht gibt, sondern es gibt immer Möglichkeiten und Wege, sich da irgendwie was zu tricksen und zu deichseln. Also das wäre recht eintönig zu denken, nur weil wir es nicht haben, hat es die Gegenseite auch nicht. Identifizierung der ganzen Geschichte ist nahezu unmöglich, aber die Herstellung von der Kugel ist doch recht primitiv. 23-karätiges Gold mit Nickel versetzt, vermutlich aus Indien, sagt Qs Kollege. Doch Q guckt einmal kurz durchs Mikroskop und sagt, nee. Der Nickelgehalt ist eher Fernost veranlagt, also Indien, das passt nicht. Und der andere Kollege gibt einfach nur Lazar zur Antwort. Und Q ist förmlich begeistert von seinem Kollegen und sagt, ja, perfekt, genau die richtige Antwort.
Es kann nur da sein, dass da der Nickelgehalt so hoch ist in diesem Goldprodukt.
Das erkennst du auch ohne irgendeine Laboranalyse, einfach nur durchs Mikroskop schauen anscheinend. Die hatten gute Augen auf jeden Fall.
Ja, das Nickel hat sich ja gewunken aus dem Gold raus.
Währenddessen ist im Hintergrund ganz schön Action. Eine Kamera wurde auf ein Stativ gestellt und ist anscheinend ein nettes Gadget, weil die funktioniert ähnlich wie so ein Raketenwerfer. Die ballert nämlich einfach eine ganze Wand kaputt. Also ein tolles Gadget, könnte man auf jeden Fall mal gebrauchen für einen ordentlichen Rums.
Aber habe ich was verpasst? Kam in dem Film nicht mehr vor. Das hätte man doch gut nutzen können irgendwo. Nee. Wenn es da schon so angeteasert wird, hätte ich es geil gefunden, wenn es dann auch irgendwo zum Einsatz kommt. Also ich habe in dem Moment schon gedacht, so safe nimmt er das nachher irgendwo mit.
Ja, in dem Fall
schade
leider
war's.
Nein. James möchte jetzt gerne wissen, was es mit Lazar auf sich hat. Und Q klärt ihn auf, das sei ein Portugiese, der in Macau lebt und unter anderem solche schicken Kugeln herstellt. Also haben wir jetzt eine neue Fährte. Wir reisen einmal nach Macau, also James vielmehr, wir dürfen nur mitkommen. Und dort lässt er sich schön mit dem Fahrrad rumfahren. Er ist auch einfach viel zu overdressed für diese ganze Stadt. Also maximal wieder rausgeputzt. Und fragt eine Oma mit zwei Kindern an der Adresse, wo er hingelotst wurde, eben nach Lazar. Bekommt aber leider keine Antwort. Vielleicht sind da ein paar Verständigungsschwierigkeiten vorhanden. Es erscheint aber ein Mann im Hintergrund an einem Vorhang. Und er stellt sich vor, nachdem James ihn entdeckt hat. Zuvor darf aber James sich in klassischer Manier einmal vorstellen, also mein Name ist Bond, James Bond. Eine unerwartete Ehre sei das für Lazar, der Ruf von James eilt ihm bereits weit voraus, wer könnte damit rechnen?
Einmal
dass
mehr,
er überhaupt noch als Geheimagent arbeitet,
sagen,
macht. Das
einmal
macht
mehr
keinen
halt die
Sinn,
Frage.
Der ist bekannt wie ein bunter Hund.
Naja gut, muss man sich auch was erarbeiten, also...
Lazar wäre es eine Riesenehre, auch mal was für James herzustellen und präsentiert ihm sein neuestes Kunststück oder sein Kunstwerk, vielmehr eine Waffe für einen Mann mit zwei Fingern weniger. Der Abzug ist im Kolben integriert und funktioniert über Druck. James darf einmal auf der Schussanlage mit dem Ding schießen und verfehlt knapp sein Ziel und sagt, scheiß Visier, hast du nicht gut eingestellt. Der gute Lazar sagt aber, naja, das ist ja auch für eine Person mit nur drei Fingern gemacht. Daher haben wir da einen entsprechenden Verzug. Wenn du das Ding probierst, jemand mit diesen Voraussetzungen würde jedes Mal sein Ziel treffen. Außerdem hat Lazar auch nur Spitzenqualität. Alles erste Wahl, alles
A-Ware. Und ich finde, das kauft man ihm ab, wenn man da in diesem Keller drin steht und sich denkt, ja, der ist was für die große Weltbühne.
Richtig gut. Und dann wird es noch dreist und sagt er, hier, so ein Schrott wie deine Walter PPK. Also das kann halt der Secret Service hier gerne da machen, aber sowas fasse ich nicht an.
Er muss schon gut sein, wenn er sich sowas rausnimmt. Also.
So Ware von der Stange, uninteressant. James erkundigt sich, ob er denn auch Munition machen könnte. Vielleicht sogar aus Gold. Ja, hat er auch schon gemacht in der Vergangenheit, sagt James, ja, weiß ich. Und droppt einfach mal Scaramangas Namen. Lazar sagt, er über Geschäftsbeziehungen, da rede ich nicht, die sind vertraulich, ist wie beim Arzt hier. Und James kritisiert, dass er aber für die falsche Seite spielt. Und dann kommen sie über so ein kleines Gespräch, wer jetzt eigentlich tötet, ist es die Person, die den Abzug drückt oder ist es die Waffe? Lazar sagt, Munition an sich, die tötet nicht, nur eben die Person hinterm Abzug ist dafür verantwortlich, also somit ist er ja eigentlich neutral und einfach nur ein Geschäftsmann. James sieht das Ganze jetzt nicht mehr so als Interviewformat, sondern eher als ja, Verhör, würde ich es mal nennen, weil er dann einfach die Spezialwaffe auf Lazar richtet und antworten will. Jemand, der so viel Geld für Kugeln bar bezahlt, muss doch der beste Kunde sein. Sagt Lazar, ja, das ist richtig, aber er braucht zu selten welche. Also das ist jetzt nicht so, dass der wöchentlich vorbeischneit. Und er hat auch noch nie den guten Scaramanga gesehen. Also dahingehend ist er keine Hilfe. James möchte jetzt wissen, wann die letzte Lieferung war und feuert erstmal einen Schuss ab, der natürlich auch wieder knapp verfehlt und somit Lazars Kronjuwelen in Ruhe lässt. Ja, Lazar holt aus dem Affekt dann schnell die Patronen raus und sagt, er hat gerade welche fertig gemacht, sollen zufällig jetzt abgeholt werden. Komisch, was ein Zufall. Und der Deal geht im Casino vonstatten und da schaltet es bei James natürlich schon wieder direkt aus, weil Casino ist ja seine zweite Heimat irgendwo. Wir haben einen Schnitt an einen Spieltisch, dort wird gespielt, mit Einsätzen auch und wir haben noch so eine zweite Ebene da drüber, wo Leute
sitzen. Das fand ich spannend.
Und mit Körbe runterreichen können, mit wahrscheinlich Geld, um noch weiter einsetzen zu können. Und ich schätze, die Leute oben einfach wetten auf die Person, auf die
Spieler
unten abschließen und diese supporten können, so ein bisschen wie bei Hunger Games. Ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall gelandet. Und in einem dieser Körbe werden eben die Kugeln durch Scaramangas Freundin, die wir aus der Pre-Title-Sequenz entgegengenommen, die sind in so einer Zigarettenschachtel versteckt und dann gibt es auch ein paar Scheinchen als Gegenleistung, damit der gute Lazar eben weiterarbeiten kann und James schnappt sich die Frau, folgt ihr auf ein Tragflächenboot nach Hongkong, wie man sehen kann und sie fahren dann am Wrack von der Queen Elizabeth vorbei, die angeblich 91 unter mysteriösen Umständen genau hier vor der Küste Hongkongs gesunken sei. Warum das wichtig wird, werden wir vielleicht noch erfahren. Die Frau steigt dann in Hongkong angekommen an dem Fährhafen in einen Rolls-Royce. James will sofort mit dem Taxi hinterher, doch ein Sportwagen versperrt ihm dann auf einmal den Weg. Eine Blondine ist am Steuer und James auf 180 kommt angebraust und sagt, was soll der Scheiß, fahr jetzt hier weg. Doch die spricht James per Namen an, man kennt sich anscheinend und entschuldigt sich für die Verspätung. James erkennt sie dann auch und sagt, du bist eine richtig tolle Hilfe, good night.
Einmal mehr.
Kannst direkt zur Zulassungsstelle fahren, haut dann das Kennzeichen einmal raus und sagt, hier den Rolls-Royce, da müssen wir ran. Nimmt sich dann schnell seine Koffer aus dem Taxi und sagt, okay, fürs Taxi spare ich mir, ich fahre einfach mit der guten Mary Goodnight weiter. Und ja, die sagt, das ist ein bisschen unnötig, sie weiß ganz genau, wo der Rolls-Royce hingehört. Sie fahren nämlich zu einem Hotel, das alle Fahrten mit eben diesem Autotypen macht und perfekt angekommen. Sie lobt sich selbst dann quasi nochmal und sagt, es ist schon Weltklasse, dass ich hier meine 2 Jahre zum Stabsdienst absolviert habe, deswegen kenne ich hier jede Ecke. Und unter anderem auch dein gesuchtes Hotel. Sie freut sich unheimlich, ihn wiederzusehen. James?
Eher weniger.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Emotionen halten sich da sehr in Grenzen.
Zumindest die positiven halten sich in Grenzen. Er hat ja durchaus an der einen oder anderen Stelle Emotionen, aber die, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist nicht so begeistert von ihr, dass sie ihm jetzt über den Weg läuft.
Ja, der steigt jetzt auch erstmal prompt aus und muss was klären, findet die Hotelnummer raus von der Dame und verabredet sich prompt mit der Mary Goodnight zum Abendessen, aber erst muss er noch was erledigen. Sie sagt, ja, Arbeit, in Anführungsstrichen. Das hat sie schon gesehen, was das sein wird. Also was würde er doch niemals machen? Und sie sagt einfach nur, ja, ist klar. Ich kenne dich, mein Lieber.
So wie beim letzten Mal, mehr oder weniger. Also sie spielt da irgendwie auf eine frühere Sache noch an.
Ja, also sie kennt anscheinend James' Verführungskünste. Mit Champagner in der Hand lässt sich James das Zimmer von einem Angestellten von seiner gesuchten mysteriösen Tante X da aufschließen, wo ich mich auch frage, spannend, also wenn man jetzt einfach nur noch das Hotelpersonal darum beten muss, irgendwo eine Tür aufzumachen
und
es gefact-checkt wird, ist das sehr aufschlussreich. Ist ein unfassbar teures Zimmer nach dem Anschein. Es ist auch größer als manche Wohnung auf jeden Fall. Diese
als meine zum Beispiel. Und wahrscheinlich auch teurer als meine.
Bestimmt. James stellt den Alkohol ab und zückt mal lieber seine Waffe, durchsucht die Räumlichkeiten und hört dann eine hört dann eine Dusche prasseln, geht ins Bad und schaut sich ganz entspannt mal an, wer sich da so duscht, und steckt dann auch seine Waffe weg, weil er denkt, naja gut, die werde ich jetzt wohl hier nicht brauchen. Die Frau kommt dann aus der Dusche, nachdem er da sich irgendwie auf sie aufmerksam gemacht hat, mit Waffe in der Hand. Also die hat bereits Böses geahnt und wirkt relativ gefasst. Also da ist jetzt nicht so viel Panik im Blick, sondern eher Gelassenheit oder kühle Angespanntheit. Und James lässt sich nicht nehmen und fragt, ob sie denn eine Wasserpistole in der Hand hätte. Nachdem wir uns dann alle weggeworfen haben vor Lachen, fordert sie einen Bademantel, um sich zu bedecken. James gibt ihr ihn recht ohne Aufhebens. Und er soll sich umdrehen und anschließend sich mit erhobenen Händen einmal verpissen. Sie bedroht ihn weiter mit der Waffe und versucht ihn eben aus dem Zimmer zu jagen. Dann geht sie mit James zusammen zum Telefon am Bett und will bei der Rezeption anrufen, verliert dabei einfach mal so ein bisschen den Blick auf James. Wo ich mir denke, ja, so das ist auch ein bisschen wild.
Und also, tatsächlich auch in der Szene, ich habe mir zum ersten Mal geschaut, sowas von mit Ansage. Ich habe noch gedacht, ja, als ob die sich jetzt komplett umdreht, aber macht sie.
Ja, also sie schenkt James gar keine Beachtung, der setzt sich ganz entspannt aufs Bett.
Der macht die alle ganz wirr im Kopf, da kann man nicht mehr klar denken, da passieren halt kleine Fehlerchen.
Auf dem kuscheligen Bett packt er die Zigarettenschachtel aus und guckt sich die Patronen ein bisschen näher an. Ja, und die gute Andrea, wie wir sie dann kennenlernen, schreckt total zurück, er beendet auch sofort das Telefonat und will, dass er die Dinger sofort weglegt. Er kommt damit aber direkt auf sie zu und als er sie damit quasi ablenken kann, wirft er sie auch noch weg, damit ihr Fokus gänzlich woanders drauf gerichtet ist, entwaffnet sie und knebelt sie so ein bisschen, droht ihr den Arm zu brechen, wenn sie jetzt nicht mitspielt, und ihm verrät, wohin denn die Kugeln gehen. Sie sagt immer wieder, sie kann es ihm nicht sagen, ihr droht der Tod, wenn das rauskommt. James erhöht immer weiter den Druck, ist wirklich schon kurz davor, ihr den Arm zu brechen, und dann sagt sie, ja, ist für Scaramanga. Daraufhin löst er den Druck und will die Beziehung der beiden verstehen. Es wird klar, okay, er ist irgendwie ihr Liebhaber, aber immer nur bevor er tötet oder nachdem er tötet irgendwie, um da die Lust andersweitig umzusetzen. Und James erinnert das Ganze an einen Stierkampf, die auch solche Methoden nutzen für ein angeblich schärferes Auge. Weiß man ja nicht. Er will jetzt super gerne wissen, wo Scaramanga ist. Er hat schließlich auch auf James abgesehen und sie sagt zum wiederholten Male, sie wisse es nicht. Und daraufhin klebt er ihr eine, weil Gewalt ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Immer die Lösung.
Ja. Gewalt ist die Lösung. Schreiben wir rein bei uns hier. Ist gut. Da kommen wir richtig groß raus.
Ja, auf welche Art und Weise ist dann die Frage? Sie sagt, dass er heute Abend in den Bottom-Up-Club gehen würde. Da hat er eine Verabredung und beschreibt James ihn dann als schlank, groß und dunkel. James ist hin und weg von dieser Beschreibung und sagt, Weltklasse, so sieht auch seine Tante aus. Also die kann sie sich, diese tolle Beschreibung kann sie sich richtig ordentlich klemmen. Ja, er hat auch 3 Brustwarzen, dann rastet er noch mehr aus und sagt, er ist ja Weltklasse, ist der Bottom-Up vielleicht ist es ein Oben ohne Club, dass ich das erkennen kann. Wo soll mir das denn was bringen, wenn wir nicht gerade zusammen baden gehen? Das ist ja absolut blödsinnig. Lässt aber außer Acht, dass er M genau die gleiche Beschreibung geliefert hat, als wäre das auch irgendwie wichtiges Wissen.
Ja, man kann ja zufällig am Strand treffen, dann sieht man das, aber ja.
Er braucht also was Besseres und sagt sie, ja, er trägt meistens einen Anzug und hat echten Goldschmuck an. James ist damit jetzt irgendwie zufrieden. Sie hat Angst, dass er ihr nochmal wehtut und das will er doch eigentlich auch nicht. Dann holt er sein abgestelltes Kaltgetränk und sagt, sie soll den Deal über die Bühne bringen. Er traut ihr nach wie vor kein Stück, aber Scaramanga wäre überhaupt nicht amused, wenn er von diesem Gespräch hier erfahren würde und sie sagt, ja, ich bin dabei, und darauf trinken sie erstmal ein Gläschen Shampoos. Wir sind am Abend angelangt, es ist der Bottom-Ups-Club zu sehen und wir kriegen eine ordentliche Blende oder eine ordentliche Kamerafahrt auf den Arsch von irgendeiner, was ist das, Barkeeperin?
Ja, Tänzerin, sowas in der Art, ja. Ich glaube alles, da musst du wahrscheinlich alles können, wenn du dich bewirbst, sagen die, ja, kannst du tanzen, kannst du, weiß ich nicht, Bedienung machen, geht nur alles zusammen.
Ja, also diesen Hintern kriegen wir ordentlich ins Gesicht gedrückt und ja, sehen, wie diese gute Frau dann zwei Gentlemen bedient. James beobachtet von draußen den Eingang des Bottom-Up, in der Hoffnung wahrscheinlich Scaramanga zu erblicken. Die Frau, die wir jetzt eben kennengelernt haben, also die gute Andrea und Scaramanga, verbringen aber schön zweit zu zweit im Bett, während James sich in der Fernsehkamera eines Elektrogeschäfts betrachtet und sieht, wie eine andere Person zu ihm gerät, nämlich der gute Schnickschnack, so wie wir es wissen. Der lächelt ihn süß an und geht dann auch wieder weg. James sieht, dass auf einmal eine Rikscha weg ist und denkt, also vor dem Laden von Bottoms Up ist eine Rikscha, die bis eben da war, jetzt auf einmal weg. Und er denkt, ey, ich habe jetzt die Faxendecke, ich gehe einfach mal rüber, gucken, was da los ist. Und es kommen, während er zum Laden geht, diese zwei Personen, die wir anfangs im Bottoms Up gesehen haben, einmal aus dem Club raus und es fallen Schüsse. Es werfen sich irgendwie alle auf den Boden. Es wird dadurch also nicht ganz klar, wer jetzt tot ist. James ist es nicht. Der erhebt sich wieder, total erschrocken, und greift auch direkt zu seiner Waffe. Ein anderer Mann ist gestorben. Der jüngere Mann von beiden aber noch am Leben und nimmt jetzt nun den guten James fest, da er wohl augenscheinlich zur Polizei gehört und James der erste Tatverdächtige sei. Schnickschnack schaut sich die Leiche vom Toten etwas genauer an und wird dann von dem Mann ruppig dabei unterbrochen. Also das heißt auf einmal, ja, verpiss dich jetzt hier mal, hast hier nichts zu suchen. Und ruckzuck fährt ein Auto vor, James wird dort rein verfrachtet und zusammen fahren der vermeintliche Polizist und James weg. James kommt das Ganze sehr spanisch vor, sie halten dann noch am Hafen und fahren mit einem Boot zum Revier nach Kalun, so wird ihm gesagt, auf permanente Nachfrage. Währenddessen sehen wir, wie Scaramanga und Schnickschnack mit einem, ja, ich würde sagen, antiken asiatischen Boot ebenfalls davon segeln.
Genau, der klassische Dreimaster zu zweit.
So.
Schon ordentlich, wenn du zu zweit gesegelt kriegst, glaube ich. Aber ganz geil eigentlich, so ein Boot mit einzubinden. Hat schon was, macht schon was her. Und unter Deck ja auch durchaus luxuriös, wie wir dann erfahren.
Ja, ja, und auch nicht alleine. Nämlich Scaramangas, ja, Spielgefährtin wartet bereits im Bett auf ihn.
Stimmt, die sind zu dritt. Na, mein Fehler. Für jeden Mast eine Person nämlich. So nämlich.
Er bedroht sie dann zum Spaß mit seiner goldenen Waffe und dann streichelt er sie irgendwie so ganz awkward damit und sie ist da überhaupt nicht angetan von. Also findet das gar nicht geil, zu den Blicken zu
deuten. Kann man ihr nicht so richtig übel nehmen. Würde mir ähnlich gehen tatsächlich.
Also eine ganz, ganz unentspannte Situation irgendwie. James ist mit dem Boot weiterhin unterwegs. Und sie fahren augenscheinlich doch nicht nach Kalun, wie er feststellt. Und ihm wird mitgeteilt, doch, ist halt nur der neue Distrikt. Sie fahren dann zum Queen Elizabeth Wrack und dort versucht James zu flüchten, indem er sich auf das Wrack schwingt und mit einem Mikro dort prompt begrüßt wird. Er soll doch bitte einfach mal reinkommen. Für ihn wird gewartet, dann öffnet sich eine Luke. James folgt natürlich der Aufforderung und wird von einem Offizier der britischen Marine in Empfang genommen. Das Innere des Boots ist durchaus noch intakt, alles ein bisschen schief, aber sieht quasi aus wie auf der Titanic, wenn er ein Bild braucht. Also so ein bisschen oldschool eingerichtet, aber relativ luxuriös. Ist jetzt halt nur in der Macht der britischen Marine.
Und so um so ein paar Zwischendecks ergänzt, damit halt alles wieder einigermaßen gerade ist, was dem Ganzen eine sehr weirde Optik eigentlich gibt. Also ich finde auch im Film, dadurch sind so Größenverhältnisse und so gar nicht mehr einzuschätzen, weil die Wände halt alle krumm sind. Aber an sich finde ich es eigentlich cool. Also
ja.
gibt dem nochmal eine ganz neue, wortwörtlich neue Perspektive irgendwie. Finde ich ganz
wichtig. Ja, gemacht. Auch als Hauptquartier.
Ja.
Oder wie uns mitgeteilt wird, als abhörsicherer Ort. Ist es ideal. Und gerade wird dann auch noch eine chinesische Düsenmaschine geborgen. Die haben da auch noch so einen Wasserzugang unter dem Wrack, wo gerade diese geborgen wird. Wird dann James zu einem Zimmer mit MQ und dem Stabschef geführt. Die sitzen da schön aufgereiht an einem Tisch und er ist sichtlich überrascht. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Dann tritt auch noch sein neuer lokaler Freund ein von der Polizei, wie ihm ja gesagt wurde. Das ist Lieutenant Hip.
Ja.
So, richtig?
Ja.
Gut. Der entschuldigt sich auch und sagt, ah, sorry für den Überfall, aber sie mussten halt schnell handeln. Also, sie hatten jetzt keine Zeit dafür, große Kennenlernspielchen. Da hat die Zeit ordentlich gedrängt. James sagt, war wohl doch nicht Scaramangas Ziel, sonst hätte er ihn ohne Probleme töten können. Also so schlecht kann er ja gar nicht schießen. Das war anscheinend nicht beabsichtigt, ihn zu treffen. Er war aber sichtlich überrascht, als er gesehen hat, wer die Leiche war, also wer das Ziel von Scaramanga war, nämlich, und so schließt sich der Kreis zum Anfang, der Experte für Solarenergie aus James' vorangegangenem Fall. Der, wird ihm jetzt gesagt, war bereit zu kooperieren. Deswegen ist auch jetzt ein Professor anwesend. Und es wird festgestellt von seitens der Obrigkeiten, dass James' Tod weniger drastisch gewesen wäre, weil der nicht die Solar- oder die Energiekrise lösen würde. Der gute Professor, der da gestorben ist, oder der Solarexperte eben schon. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Vor allem, weil er halt auch bereit war zu kooperieren. Er wollte halt komplett Immunität, ist ja kein Thema, in Bangkok irgendwie untertauchen. Und im Gegenzug hätte er seinen Solex angeboten mit einer Energieeffizienz von 95%, was atemberaubend hoch ist. Mhm. Und damit wäre die Energiekrise ohne weiteres beendet.
Wurde anscheinend bis heute noch nicht gefunden.
Wir sind noch auf der Suche.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, die Alternativen gehen einfach irgendwie zu Neige, sind entweder saugefährlich oder einfach auch nicht mehr bezahlbar. Ja, das ist ein, glaube ich, sehr gängiges Thema auch noch in der Gegenwart.
Ja, irgendwie, also vielleicht um da nochmal kurz einzuhaken, mir kamen da gewisse Argumente irgendwie so vor, als wären wir in der heutigen Zeit, wenn du es dann halt zurückrechnest auf Mitte der 70er, 1974, ist schon krass irgendwie, dass da auch selbst in diesem Gespräch Uran schon Thema war, dass es eigentlich zu gefährlich ist und dass Solarenergie eigentlich eine geile Lösung ist. Finde ich spannend, weil klar, in Filmen wird manchmal ein bisschen mehr draus gemacht und da ist man manchmal ein bisschen fortschrittlicher, aber es war ja trotzdem irgendwie echt ein präsentes Thema. So richtig weiter sind wir nicht gekommen, würde ich sagen.
Ja, aber ehrlicherweise bedenklich, wenn man in 50 Jahren, also 50 Jahre so wenig Fortschritt in dieser Thematik hinbekommt. Also das ist schon bedenklich.
Ja,
vor allem, genau, wir sehen ja, wie das Ganze uns jetzt um die Ohren fliegt, mehr oder weniger.
Also das Wissen war ja damals anscheinend schon da, auf jeden Fall. Finde ich spannend. Aber zurück zu den wichtigen Dingen, wie Bond die ganze Scheiße auflöst. So nämlich.
Ja, die drei Herrschaften sind auf jeden Fall ganz heiß, jetzt dieses Solex zu sehen. Doch Hip muss gestehen, ja, das ist halt irgendwie im Lokal, hat das doch gesehen und danach war das Ding einfach weg. Es ist nicht mehr in der Tasche vom Opfer gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Da ist die Stimmung natürlich richtig mies. Hip und James bekommen eine ordentliche Ansage, wo man ehrlicherweise mal James in den Schutz nehmen darf, weil der nichts von dieser ganzen Scheiße wusste. Es geht eher auf Hips Konto, dass das jetzt nicht so lief, wie definitiv gedacht. James rettet aber wieder mal den Tag, sagt, wenn der Mörder Scaramanga ist, heißt das, dass der Auftraggeber 1 Million locker haben muss. Und das könnte ja der gute High Fett sein. Jetzt wird einfach mal ein neuer Name gedroppt, mit dem wir noch nichts anfangen können. Die haben sich aber niemals persönlich getroffen, und um halt eben Spuren zu verwischen. Und da möchte James jetzt ansetzen, nämlich er gibt sich so als Scaramanga aus, um somit an High Fett ranzukommen, und gibt deswegen Q einen Auftrag, der sehr wichtig ist, um eben dieses Vorhaben umzusetzen.
Was damit wohl gemeint werden könnte.
Dann kriegt James auch noch die Auflage, dass Goodnight an seiner Seite bleiben soll. Jemand, der ihn rund um die Uhr auf die Finger schaut. Und James bedankt sich vielmals. Das ist natürlich klasse, wenn das auch noch jemand vom anderen Geschlecht ist. Wunderbar.
Und dann beim die Goodnight, mit der er sich so gut versteht, ist auch ein Bombenduo. Also.
Ja. Die ist auch richtig angetan von ihm noch. Beim Rausgehen weist Hip ihn freundlich darauf hin, dass der Plan absolut bescheuert ist, er niemals bei High Fat auf sein Anwesen kommen wird, also kann er knicken letztendlich. Ja, es ist brutal, vollen Wachen, so absolut dumm. Schnitt zu einem heftig asiatisch anmutenden Anwesen mit sehr, sehr einladendem Garten, der top bewacht ist. Wir haben einen Hip, der auf James' Schultern steht und über eine Mauer späht auf das Anwesen oder auf das Gelände des Anwesens vielmehr, während James genüsslich an seiner Zigarre rumnuckelt oder smoked eben. Hip kommentiert genau das, was er auf dem Frag auch schon gesagt hat, nämlich es sind viel zu viele Wachen. James soll sich selber überzeugen, dass das hier jetzt keinen Sinn hat. Jetzt tauschen sie einmal die Position und James guckt gar nicht lang, sondern klettert direkt über die Mauer. Er nimmt das Ganze eher von der praktischen Seite an. Er geht das Ganze von der praktischen Seite an. Hi-Fat führt in seinem Garten gerade wichtige Geschäftsgespräche mit Leuten und James schlendert ganz entspannt einmal übers Anwesen, wird von jemandem aufgehalten und landet am Pool, wo eine nackte Dame im Pool schwimmt und sagt, wie cool das ist und lädt auch James zum Nacktbaden ein. Der will sich auch direkt ausziehen, weil er von der Idee sehr angetan ist. Als dann Hi-Fat angestürmt kommt, warum auch immer das der Chef persönlich machen muss, wenn er doch 20.000 Wachen hat, und ihn direkt rauswerfen will. Doch dann erblickt er James' vermeintlich dritte Brustwarze und wird eben als Scaramanga erkannt und wird auch direkt um Entschuldigung gebeten, weil mit Scaramanga möchte man sich anscheinend nicht verscherzen. Also das weiß Hi-Fat auch. Von,
du musst schon Glück haben, dich auf das Anwesen, das du davor nicht kennst, wo es eigentlich keine Möglichkeit gibt, reinzukommen, hinzugehen mit der Annahme, dass man sich da schon aus irgendwelchen Gründen entkleiden kann, dann auch noch jemanden zu treffen, der dich zum Nacktbaden einlädt, um dann deinen dritten Nippel zur Schau zu stellen und erkannt zu werden. Das ist schon ein starker Plan, ja, ist schon sehr gewieft. Also da musst du schon Eier haben, dass du sagst, das finde ich einen guten Plan, den setzen wir so um.
Hat augenscheinlich funktioniert, wie man meinen mag. Dann entschuldigt sich Hi-Fat natürlich, sagt aber, ja, warum bist du Idiot jetzt hier? Wir wollten uns niemals treffen, das ist doch ein absolutes Risiko. War doch auch der Deal. Und warum bist du jetzt hier? Und James sagt, oder Scaramanga 2.0 sagt, na, wegen James Bond. Und wer soll das sein? Ja, der macht ordentlich Werbung für sich selbst und sagt, er sei eine Bedrohung. James verkauft sich da recht gefährlich und als maximale Bedrohung sagt, der müsse ausgeschaltet werden. Er weiß so einiges und Hi-Fat sollte vielleicht nochmal eine Mio in die Hand nehmen, um eben die Gefahr zu bannen. Der wiederum sagt, er denkt drüber nach und lädt James zum Abendessen ein, wo ihm dann seine Entscheidung verkünden wird. Wieder draußen erzählt James hip voll stolz, was er da so erreicht hat. Ist, wie gesagt, stolz wie Bolle und hat jetzt auch noch ein Abendessen. Hip kann es überhaupt nicht fassen. Das Ganze ist ein bisschen schade, weil der gute Scaramanga auch auf dem Anwesen war und jetzt zusammen mit Hi-Fat beobachtet, wie James und Hip zusammen wegfahren. Ja, und anschließend erzählt Hi Scaramanga etwas über sein privates Mausoleum. Er will kein verkürztes Leben durch Mr. Bond und erteilt damit indirekt Scaramanga den Auftrag, James zu liquidieren. Dann ist es Abend. Hip holt den Wagen und James hat sich mächtig rausgeputzt. Er verabredet sich für danach mit Mary Goodnight. Das lässt tief blicken, also ist eine Exit-Strategie, wenn er jetzt nichts Besseres findet. Und Hip fährt mit seinen zwei Nichten vor, die Mary gut zuwinken. Und die ist dann auf 180, weil die denkt, jetzt vergnügt sich James damit so zwei Minderjährigen.
Erneut unter dem Vorwand Arbeit schleicht er sich mit irgendwelchen anderen Damen diesmal wieder weg. Also
Goodnight, ja, was für Damen, ey. Das sind Kinder. Also das finde ich,
ja, find
ich höchst bedenklich.
Ja, und auch übermäßig anstrengend, wie sie herausstellen sollte. Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Bond da irgendwie Bock drauf hat, mehr Zeit als nötig mit denen in irgendeinem Raum mit vier Wänden zu verbringen. Aber
es ist dann halt so, dass Hip sagt, ja, er muss sie noch irgendwo abliefern und auf dem Weg dahin kann er James kurz bei Hi-Fat rauswerfen und dann kommt er auch wieder, um ihn abzuholen. Auf dem Weg zum Abendessen kommt James durch, also ist dann da, ist auf dem Anwesen wieder, wird auch reingelassen, kommt er durch so eine Art Skulpturenwald, würde ich es nennen, des Schreckens, also Disneyland of Crack. Und unter den Figuren ist auch ein eingekleideter Schnickschnack. Dann verfolgt er den heimlich. Also Schnickschnack verfolgt dann heimlich James. Dann stellen sich auf einmal zwei Sumo-Ringer James in den Weg. Den einen kann er recht gut überwältigen. Beim zweiten wird das Ganze ein bisschen schwieriger, doch letztendlich schafft er das so ein bisschen, wird dann aber von Schnickschnack hinterrücks mit einem Dreizack K.O. geschlagen. Bisschen doof gelaufen. Der möchte ihn dann auch direkt töten mit dem Dreizack, also quasi aufspießen, doch Hi-Fat unterbricht das Ganze und sagt, sein Haus soll bitte sauber bleiben. Man solle James zur Schule bringen und da kann man ihn dann quasi hinrichten, mehr oder weniger. Der wacht dann auch am nächsten Tag, wie es scheint, auf, wird von zwei sehr netten Damen umsorgt. Es könnte ihn deutlich schlechter treffen und hat einen Ehrenplatz erhalten in einer Kampfsportschule, so wie sich rausstellt. Dort trifft dann einmal der Meister ein oder die Meister, sind anscheinend mehrere von Rang, da, aber einer, der im Fokus steht. Und der wird von seinen Schülern begrüßt. Also es ist alles mögliche an Leuten da, was da ist. Wirklich Leute so im ersten Abschnitt ihrer Kampfsportkarriere und Leute, die da schon anscheinend lebende Legenden sind. Ja, und da wird dann, wie gesagt, ein großes Bohai drum gemacht. Es gibt gar keine verbale Interaktion. Es läuft alles über irgendwie nonverbale Kommunikation. Und es beginnt dann direkt mit einem Waffenkampf von zwei Schülern. Ja, die haben dann wie so eine Art Säbel oder mehrere Säbel in der Hand. Und das Ganze endet dann mit dem Tod einem von beiden. Ist jetzt kein riesig spektakulärer Kampf, macht so ein bisschen wahrscheinlich Stimmung. Ich weiß es nicht, wie man es verorten kann. Aber wie gesagt, einer stirbt dann, wird rausgetragen, kommentarlos, und dann ist das Thema gegessen.
Aber das ist doch auch voll das weirde Konzept. Also ich würde nicht mal sagen, dass sowas nicht gegeben haben soll, aber also wenn das doch eine Ausbildungsschule ist, wovon ja gesprochen wurde, und du killst deinen eigenen Nachwuchs halt nur, um, weiß ich nicht, einfach mal zu trainieren oder um Bond zu zeigen, ja, so läuft es hier. Also finde ich ein sehr spannendes Konzept, muss ich mal sagen.
Durchaus, und es wird alles noch viel weirder. Ein neuer Mann wird auf die Matte gebeten, der macht dann ein, ich würde es mal als Katar deuten, also so eine Übungsreihenfolge und fordert damit indirekt James zum Kampf auf. Der bekommt ebenfalls seinen Anzug, oder hat den schon mehr oder weniger an, macht sich dann ready oder wird von den Damen dann ready gemacht und soll quasi in den Kampf einsteigen gegen den jungen Mann auf der Matte. Es gibt dann die klassischen Formalitäten im Sinne von Verbeugen und so weiter und so fort. Da hat James irgendwie nicht so Bock drauf. Der andere verbeugt sich. James nutzt die Chance und mit einem gezielten Tritt gegen den Kopf ist die Geschichte rum. Also James haut den halt direkt K.O. Finden irgendwie alle nicht so lustig, weil gewisse Formalitäten nicht gewahrt werden. Und der Meister schickt jetzt sein bestes Pferd aus dem Stall ins Rennen. Der achtet bei der Verbeugung, also bei den Formalitäten, extrem darauf, was James eben macht. Und James hat maximale Probleme im Kampf, kriegt ordentlich den Arsch aufgerissen. Und da zeigen sich auch so richtig Unterschiede, würde ich es behaupten. Einfach mal behaupten. Schafft es dann immer wieder Akzente zu setzen, aber seine Kampfart ist halt super ruppig und die vom anderen ist sehr technisch sauber und irgendwie erklärt sich keinem so richtig, warum James da als Gewinner rausgeht, weil er einfach mit Abstand der beschissenere Kämpfer ist, ehrlicherweise. Ja, es ist dann irgendwie so ein Ding auf Augenhöhe und James flüchtet, indem er durch so eine Art Netzfenster
springt.
Ja. Ohne zu wissen, was ihn dahinter erwartet.
Also ja, sonst wohl, und man weiß auch nicht, wie hoch man da eigentlich ist, weil das ist wie so ein offener Platz, aber umgeben von Häusern. Und du weißt nicht so, steht die auf dem Boden und er jumpt jetzt raus in weiß ich nicht, ins Gras oder jumpt er halt aus dem dritten Stock raus.
Ja, ja. Das sind alles so Dinge, die er sich da nicht so...
Muss man in Kauf nehmen, wenn man so ein Leben lebt. Ein bisschen zocken halt auch einfach mal.
Zufällig landet er ja auf so einer Art Straßenwiese, auf der gerade in dem Moment der gute Hip vorbeigefahren kommt, mit seinen zwei Nichten im Gepäck, und die sammeln James auf, beziehungsweise schnallen ganz schnell, was hier los ist, und dann reißen die drei den Schülern aus der Kampfsportschule mächtig den Arsch auf. Und James kann kaum glauben, was er da sieht, nämlich Hips Nichten sind begnadete Karate-Mädels. Und Hip erklärt das auch kurz und sagt, ja, der Vater von denen hat eine eigene Schule, ist da irgendwie Meister. Also die sind sehr begabt. James steht einfach nur untätig in der Gegend rum und schaut sich das Ganze an. Den letzten Depp, der dann ankommt, den darf James dann noch kurz umschubsen und anschließend von der Brücke werfen, als er ihn verfolgt. Und dann flüchten die vier dann auch ganz schnell. Hip ist da recht. Hip hat einen großen.
Eigentlich.
Er legt den Fokus vor allem darauf, die Mädels zu retten.
Die sich ja nicht selber verteidigen konnten, Junge. Vielleicht bräuchte Bond einfach ein bisschen mehr Schutz in dem Moment als die Mädels, aber hey.
Ja, ich verstehe nicht, ob kein Platz mehr für ihn im Auto war. Auf jeden Fall, er setzt die beiden Mädels bei sich ins Auto und rast davon. James darf wie so ein Depp hinterherrennen und Hip erklärt ihm nur, ja, er muss jetzt auf jeden Fall erstmal die zwei in Sicherheit bringen, sonst gibt's daheim Ärger.
Ja, aber was ist das für einer? Also, da brauchst du keine Freunde mehr, wenn du den hast, ey. Das ist dein bester Feind, ey.
Hinter James kommt jetzt so eine Horde von wild gewordener Karate-Boys hinterher geflitzt Und James muss überlegen, was er macht. Er rennt zum Fluss, setzt sich auf eine Art Schnellboot und düst davon. Natürlich kann man das einfach so anlassen, ohne weiteres, ist kein Thema. Nee, er düst noch nicht davon, sorry. Er nutzt erstmal die, was ist das, Motorschiffsschraube, Miniaturvariante, um...
Na, den Außenborder halt, ja.
Genau, Außenborder. Um den anderen ordentlich Angst einzujagen, also hält die in deren Gesichter und dann schrecken die kurz zurück. Also es ändert ehrlicherweise vom Zeitgeschehen nichts. Hätte er einfach direkt das Ding ins Wasser gehalten, wäre halt weg gewesen. So macht er erst noch eine kurze Szene drum. Die stehen dann halt da und flitzen am Ufer weiter entlang, um James zu verfolgen.
Können relativ gut mithalten tatsächlich anfangs, was ich wild finde, weil das Boot sieht schon eher nach Schnellboot aus.
Genau. Das Doofe ist, nach so 100 Metern hat James ziemliche Probleme. Der Motor bleibt nämlich aus auf einmal und er bleibt stehen. Wir haben dann einen Schnitt auf ein naheliegendes Touristenboot, wo ein Junge einen Holzelefanten an die Leute recht exzessiv verkaufen möchte. Also wirklich sehr penetrant, aber ohne Erfolg. Sieht dann irgendwann davon ab, springt ins Wasser und geht dann auf das nächste Boot, in dem Fall auf James' Boot, und probiert halt dort nochmal sein Produkt an den Mann zu bringen. Währenddessen haben hier die Karate-Jungs ein großes Boot gefunden, wo sie alle drin Platz finden. Das ist nämlich wichtig anscheinend, man kann sich nicht aufsplitten und nehmen die Verfolgung zu Wasser auf, sodass James seinen Vorsprung immer mehr schwindet. James versucht die ganze Zeit den Jungen zu ignorieren, fummelt am Motor rum, aber es ist halt irgendwie nicht so erfolgreich. Als der Druck dann größer wird, verspricht er dem Jungen hier, ich gebe dir 20.000 Baht, wenn du das scheiß Boot schneller machen, also wieder zum Laufen kriegst. Der dreht mit einer kurzen Handbewegung einfach einen Schalter, einen Zuflussregler um und der Motor bekommt wieder genug Öl oder was es ist, oder Treibstoff wahrscheinlich eher, und schnurrt wieder wie ein Kätzchen und ja, jetzt will er
freudig sein. Bond hält natürlich sein Versprechen, du.
Ja, der Junge freut sich seines Lebens, denkt, boah, geil, Abendessen ist gerettet, hält die Hand auf und James sagt, ja, sorry, stößt ihm aus dem Boot und ruft ihm hinterher, ich muss erstmal Geld wechseln gehen. Richtiger Gentleman.
Ja, ist schon wieder so, das ist schon wieder so ein Ticken dann auch drüber, finde ich persönlich. Weil das ja noch eine ganz andere Thematik aufmacht und die dann so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen ist, ja, weiß ich nicht.
Ja, und da habe ich dünnes einen Take Eis zu, tatsächlich, hatte ich gelesen. Nämlich, dass Guy Hamilton wollte, dass James tougher ist in der Darstellung. Also mehr an die Bücher Anklang findet und er sollte so ein bisschen ruppiger sein. Deswegen auch diese Geschichte mit Andrea und dem Arm bis zum Exodus verdrehen und jetzt eben den Jungen aus dem Boot werfen. Und Roger Moore hat gesagt, ey, das finde ich gar nicht cool. Also es macht gar keinen guten Eindruck. Aber naja, gut, letztendlich entscheidet dann die Regie oftmals.
Außer er steigt aus, aber dafür hat es nicht gereicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also dafür war ihm der Punkt nicht wichtig genug. Mhm. Es entwickelt sich zu einer wilden Verfolgungsjagd auf dem Fluss. James düst mit seinem Boot an einem weiteren Touri-Boot vorbei und macht unseren guten Sergeant Pepper dabei ordentlich nass, der da mit seiner guten Frau unterwegs ist. Der schreit dann James Wut im Brand hinterher und regt sich dann bei seiner Frau über besagten Spinner auf. Bei einer Wasserboot-Haltestelle, wo dann dieses Touri-Ding anhält, wird dann durch ein ausparkendes Boot den Verfolgern den Weg abgeschnitten von James. Der kann sich deswegen ganz gut verstecken. Mhm. Jetzt beschäftigen wir uns aber eher mit der Familie Pepper. Nämlich, die gehen beide schön an Land und Frau sagt, ich hätte gerne mal so einen coolen Holzelefanten. Entdeckt auch direkt so einen Kiosk, also so einen Stand, wo ganz, ganz viele sind. Und er will jetzt mal auf Shoppingtour gehen. Davon hält der gute Sheriff gar nichts. Er schaut sich das Bootchaos nämlich genauer an. Schreit heraus, das kommt davon, wenn man so ein faules Volk ist. Mhm. Da muss man eben macht immer rasen. Macht sich
richtig beliebt im Ausland.
Ja, also erstmal schön auf die Kultur kacken und da mal richtig raushauen, was das eigentlich für ein faules Pack hier ist. Als der Stau dann irgendwann behoben ist, stellen die Verfolger sich mitten in eine Flusskreuzung und halten nach James Ausschau, um zu erahnen, in welche Richtung er geflohen ist. Doch der hat sich, wie gesagt, nur versteckt und kommt mit einer Geschwindigkeit angeschossen und schießt einmal quer über das Boot der anderen, sodass das dann einfach sinkt. Und damit hat sich diese Verfolgung so ein bisschen ausgespielt. Pepper schaut sich das Ganze an, freut sich wie bekloppt. Diese Holzköpfe haben keine Ahnung von Verkehrsregeln. James dreht nochmal eine Ehrenrunde. Dann haben diese beide so einen Wiedererkennungsmoment, der jetzt aber nicht groß intensiviert wird. Und dann wühlt nämlich ein Babyelefant bei Pepper so ein bisschen in der Tasche rum. Das findet der gar nicht lustig und beleidigt dann den armen Elefanten auch noch, dass er schlecht erzogen sei. Das findet der wiederum nicht so witzig, versteht anscheinend Pepper oder zumindest dessen Attitude und wirft ihn einfach kurzerhand ins Wasser oder tritt ihn ins Wasser. Seine gute Frau hat währenddessen eine Skulptur gekauft. Wie schön, da kann man das Ganze dann auch nochmal mit nach Hause nehmen. Mhm. Und sucht jetzt ihren Mann, der ja, wie gesagt, im Wasser gelandet ist. Und ich stelle mir die Frage, warum zur Hölle ist mitten in diesem Dorf, was auch immer, einfach ein Babyelefant unterwegs?
Hey, das weiß ich auch nicht. Und es wirkt, also Pepper hat wohl echt einen geilen Vertrag geschlossen, dass er in 3 Filmen vorkommt. Weil, warum genau muss er damit reinkommen? Er bringt dieser Szene letztendlich nichts. Von mir aus ein bisschen Unterhaltungswert, über den einen oder anderen Witz kann ich auch lachen. Also, ich finde es wieder so ein Ticken drüber, aber es ist für einen Moment von mir aus mal ganz unterhaltsam. Aber, ja, es passiert dadurch jetzt nicht mehr. Bond hat seine Verfolgung, die hätte er aber auch so. Weiß nicht, ob sie da nicht mehr gutes Filmmaterial gefunden haben oder nicht mehr filmen konnten, dass die Verfolgung irgendwie geiler wird und man den Pepper vielleicht gar nicht braucht. Fand ich so,
Es wirkt sehr erzwungen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja, ja.
Aber vielleicht gibt der Pepper dem Ganzen ja auch ein bisschen Pfeffer, ne? Ja, was für den Schnitt später, ne?
War es denn jetzt auch ehrlicherweise inhaltlich für diese Folge? Also wir sind jetzt ziemlich genau bei der Hälfte angelangt. Den Rest besprechen wir dann in der nächsten Ausgabe. War jetzt schon mal ein ganz ordentlicher Batzen mit einer Handlung, die ehrlicherweise ein bisschen verwirrend ist, weil wir ganz schön hin und her springen. Also irgendwie kriegen wir etabliert, Scaramanga ist wichtig. Dann landen wir aber bei dessen Waffenhändler, kriegen damit geteilt, dass James' ursprünglicher Auftrag, der ja ihm entzogen wurde und gar keine Rolle gespielt hat, auf einmal wieder prägnant ist, weil wir dieses Solex gerne wieder hätten und ja, landen dann auch noch in einem Kampfschulengefecht und kriegen gezeigt, okay, beim MI6 bilden wir die Leute zwar irgendwie ganz gut aus, aber wirklich in den Kampfsportarten rudimentär und setzen da eher auf rohe Gewalt.
Absolut, und dann gehen wir weiter zum klassischen Touri-Ding, die ein bisschen die Kampfschule und das Dörfchen drumrum bei den Einheimischen begaffen dürfen und sich dann auch noch leicht rassistisch über den ihre Gepflogenheiten in Person von Pepper lustig machen. Ich glaube, so können wir das Ganze in 5 Sätzen zusammenfassen.
Ja. Bisher spannendste Figur, Andrea, die hat ja einfach mal James Hobbs genommen. mit ihren Fehlinformationen. Und ja, aber sie scheint ja auch nicht so richtig happy zu sein mit Scaramanga, wenn wir da ehrlich sind.
Nee, geht so, ehrlich gesagt. Also, ja, die wird sicher auch noch mal ein bisschen eine Rolle spielen. Die ist ja nah dran am Scaramanga. Und Bond hat aber sie ausnahmsweise mal noch nicht richtig in den Griff gekriegt. Also irgendwie schon, aber sie ist ihm noch nicht hundertprozentig verfallen, würde ich sagen. Er hat sie eher mit Gewalt halt vielleicht als überlegener Mann von den Kräftenverhältnissen her gefügig gemacht, aber noch nicht mit seinem Charme unbedingt.
Ja, verfallen ist ihm bisher nur Mary Goodnight und die lässt er die ganze Zeit links liegen.
Ja. Ja, die Beziehung und was das genau soll, weiß ich auch nur so bedingt bisher, warum sie da mit am Start ist. Finde ich bis zu dem Punkt. Ist halt einfach da mal aufgetaucht. Zufällig.
Ja.
Und geht auch ein bisschen auf den Sack. Soll es geben. Ist halt nicht überall das einfach ist, der Job, ne?
Das ist halt richtig. Aber wir haben jetzt ja auch nur die Hälfte an Wissen quasi oder die Hälfte der Handlung besprochen. Wissen ist ja ein bisschen mehr vorhanden.
Genau, genau.
Aber wir können ja noch nicht alles so genau in Bezüge setzen und da ein großes
Abschlussresultat uns erlauben. Wäre ja auch schade für alle, die es dranbleiben wollen, wenn wir jetzt schon ein bisschen spoilern würden.
Ja, eben. Also es kommt auch sehr überraschend. Der Film ist ja auch nur knackige 50 Jahre alt. Also da sind Spoiler natürlich ganz gemein.
Man konnte es sich ja noch nicht anschauen, jetzt wo wir das frisch aus dem Kino zu uns auf die Leinwand geholt haben.
Ja, aber wie findest du, einfach mal gefragt, die Charaktere, die wir jetzt so bekommen haben, gibt es da was, also Pepper ist anscheinend dein absoluter Favorite, das haben wir ja schon geklärt, aber neben dem hat er noch irgendwer Platz in deinem Herzen gefunden oder ist das so irgendeiner, der ist auch genauso, naja, trivial, in Anführungsstrichen, wie Pepper?
Naja, ich finde, letztendlich Scaramanga wird schon viel thematisiert, finde ich nicht schlecht. Schnickschnack hat den einen oder anderen Auftritt, wobei wir von dem eigentlich gar nicht so richtig viel mitkriegen. Wir wissen auch nicht, was ist eigentlich seine Absicht, zumindest bisher nicht. Vielleicht klärt sich das ja noch auf. Was treibt den so an? Das, ja, letztendlich wahrscheinlich Scaramanga, wo du noch am meisten mitkriegst, den finde ich auch erstmal nicht so schlecht dargestellt. Find, da kann man was mit anfangen, wenn man jetzt vielleicht mal den Wikipedia-Artikel vorneweg so ein bisschen ausklammert, den es nicht unbedingt gebraucht hat von Bond, um ihn zu beschreiben. Ich glaube, das hätte man so auch ganz gut hingekriegt, wenn man ihn charakterisiert, quasi über die Bildsequenzen und über sein Handeln. Ja, genau. Oder ist dir da noch was anderes, wo du sagst, da muss man nochmal genau drauf schauen oder was du spannend vielleicht auch findest?
Hast du mir eigentlich genau das vorweggenommen, was ich auch gesagt hätte. Also ich finde den Scaramanga bisher ganz interessant gezeichnet, mal anders. Also es ist jetzt ja keiner mit einer riesen Organisation, sondern ein unabhängiger Auftragnehmer irgendwie. Und Schnickschnack ist auch, den finde ich halt so, kann ich gar nicht greifen, gar nicht einschätzen. Der ist super, super gruselig auch irgendwie, weil dessen Motive oder Beweggründe werden ja gar nicht deutlich.
Genau, und allein schon, wo er in dem Garten oder in dem Vorgarten, wie man es auch immer nennen will, von der Villa ist, wo Bond zum Abendessen High Fat hingeht und dann sich quasi da als dreigezackter Gnom beziehungsweise Gnom mit Dreizack ausgibt, das macht auch nochmal eine ganz komische Ebene auf. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, was du von diesen ganzen Figuren in dem Park hältst. Findest du es drüber oder ist eher so, ah ja, geiles Gadget, braucht man vielleicht, passt da voll rein?
Nee, brauen tut man es auf jeden Fall nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war auch eher Mittel zum Zweck irgendwie, um diese Sachen rein zu etablieren. Aber gebraucht hätte ich es auf jeden Fall nicht. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass wirkt alles so krass japanisch oder so, habe ich das Gefühl, man hat versucht, da viele Elemente reinzubringen, weil es die Leute eher kennen.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen
dieses Fernost-Thema einfach so wild, also so schwierig zu greifen ist, wenn man nicht sich da genau auskennt, dass das alles über einen Kamm geschert wird.
Ja, wahrscheinlich hat man das halt so ein bisschen klischeehaft für das, was in der westlichen Welt letztendlich damals vielleicht auch das Verständnis war oder wie man es gerne gezeichnet hat, damit es für alle zugänglich ist, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da viele, ja, letztendlich auch Klischees wahrscheinlich vorweggenommen hat oder aufgegriffen hat. Ja.
Ja, und wer mir ähnlich wie dir noch gar nichts gibt, ist eben Mary Goodnight. Also das ist halt wirklich total belanglos, was die bisher liefert. Also er hat hier gerade erstmal James Steine in den Weg geworfen.
Zur also Abwechslung mal.
Selbst ihr Hint mit wegen, ich weiß, wo der Rolls Royce hingehört, hätte sich ja übrig, weil James hätte eben ja verfolgt. Ja. Also das hätte er wahrscheinlich auch so
rausgefunden. Ja, ich finde, sie gibt, also ja, und ich check bisher auch noch nicht, vielleicht wird es auch im zweiten Filmteil dann klarer, aber ich check auch noch nicht, warum ist sie da überhaupt so richtig?
Also, ja, um jetzt James zu bewachen.
Genau, aber wurde sie aktiv dahin geschickt von M schon davor? Also, weil M sagt ihm ja erst danach, dass Goodnight an seiner Seite mitrennt und ihn ein bisschen das Händchen hält. Also, ist jetzt noch nicht so, liegt noch nicht so auf der Hand, dass Bond irgendwie eine Aufpasserin braucht und vor allen Dingen Goodnight die geeignete Person dafür ist.
Ja, das werden wir dann sehen, wie weit sie sich dann noch einbringen kann in das ganze Geschehen.
Genau, es gibt ja noch einen Teil 2. Der wird sicher auch spannend. Da wollen wir noch nicht was vorwegnehmen. Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Cut an der Stelle. Zum einen, weil es die Hälfte ist, zum anderen auch, weil Bond sich gerade zum ersten Mal so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Ich denke mal, ein bisschen Gefahr kommt noch.
Das sollten wir doch so verbuchen können. Dann würde ich einmal überleiten noch zu unserer netten Kategorie Filmfragen an dich. Wir haben hier einen neuen Film, das heißt, du hast wieder alle Kategorien offen, alle Möglichkeiten zu Sachen zu bespielen und die sind natürlich so angepasst, dass du die Antworten wissen kannst, ohne jetzt den zweiten Teil zu kennen, beziehungsweise du kennst den zweiten Teil ja schon, aber vielleicht hört ja wirklich jemand hier zu, der sagt, hey, ich würde gerne mitraten und wenn ich eine Frage stelle zum zweiten Teil, ist das ein bisschen
ungemein,
wenn man den nicht kennt. Gut.
Schieß los.
Ja, ich hätte für dich, wie gesagt, Schauspieler, Schauspielerin, Filmfrage, Fahrzeugfrage, Auftragsfrage, Ortsfrage oder Regiefrage?
In dem Fall würde ich bin gerade überlegen, ob ich Regie oder Ortsfrage nehme, weil ich glaube, die beide letztes Mal nicht genommen habe, in den letzten zwei Filmteilen. Dementsprechend, wir steigen mit der Regiefrage ein. Wahrscheinlich mein Tod, aber...
Ja, das ist auch die schwerste Frage. Mal gucken, wie gut du die Trivias rund um den Film so vorbereitet hast. Also, folgende Frage, vielleicht kannst du es auch aus irgendeinem Grund Schlussfolgerung. Das wäre auch spannend. Achso, kurz nochmal zur Wiederholung. Beim letzten Film hast du ja grandios abgeliefert, eine 2-von-2-Quote gemacht, ja, also 100% verbucht.
Das hatte ich auch niemand in Frage gestellt nach dem sehr starken Start davor bei den Büchern.
Das lassen wir mal unkommentiert an der Stelle.
Ja, bitte.
Deswegen dann lieber mal zu deiner Regiefrage, die ich dir mitgebracht habe. Von welchem Schriftsteller ist Christopher Lee, also Scaramanga, der entfernte Cousin?
Ja, das ist sehr spannend. Dazu hatte ich leider absolut nichts gelesen. Und Schlussfolgern, von welchem Schriftsteller?
Mhm.
Ich gehe gerade durch, ob mir irgendein Schriftsteller einfällt, weil wenn du sagst, man kann es vielleicht schlussfolgern. Also ich, wie gesagt, gelesen habe ich es nicht. Das ist dann eher ein Schlussfolgerungsversuch. Aber auch da habe ich keinen Lee im Kopf. Ich hätte nämlich, ich wäre jetzt nach dem Nachnamen gegangen.
Nee, da muss aber es ist ja auch nur ein entfernter Cousin. Also ich würde jetzt nicht nach dem Nachnamen gehen.
Also hat er einen Doppelname mit Lee drin.
Nee,
ich kann es dir absolut leider nicht sagen. Ich glaube, ich kann mir das nicht erschlussfolgern.
Okay, dann gebe ich dir jetzt nochmal einen sehr, sehr guten Tipp. Nämlich, man muss gar nicht so in die Ferne schweifen. Das ist eigentlich relativ naheliegend, wer der entfernte Cousin sein könnte, wenn man in dem Franchise unterwegs ist.
Gut, dann würde ich jetzt meine Wahl auf Ian Fleming legen als erfolgreicher. Das ist
vollkommen korrekt.
Ja, Weltklasse. Der hat sich da dann irgendwie so reingesneakt. Welch Wunder, dass er dann erst im quasi 9. Film auf die Bühne geschafft hat. Dem hätte man ja sonst auch irgendwie eine Rolle dauerhafter geben können. So eine Q-Rolle oder eine M-Rolle. Ich glaube sogar tatsächlich, ich finde es bisher als Schauspieler nicht schlecht in dem Film als Scaramanga. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der zwar einen anderen, aber auch so ein M hätte gut abgeben können. Vielleicht nicht so einen kauzigen, aber ich glaube, der hätte auch länger eine Rolle da drinne ganz gut verkörpert. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Bestimmt, also vom schauspielerischen Talent definitiv.
Ja.
Spannender ist ja auch, dass er mit Roger Moore relativ dicke war, sagen wir mal. Also die hatten auch eine gute Freundschaft schon vor dem Dreh und so weiter und so fort. Also vielleicht hat das auch nochmal gelockt, da mal mitzuspielen. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, spannender Sidefact eigentlich auch, aber dafür lohnen sich dann die Fragen nochmal, um das nicht einfach trocken runter zu beten, sondern mich auch mal in die Falle tappen zu lassen und dann zu sagen, ja, falsch, schade war's.
Ja, damit hätten wir auch diese Kategorie schon wieder ad acta legen, können diese Kategorie wieder ad acta legen.
Hättest du es gewusst, unabhängig von dem...
Ich hatte es halt gelesen jetzt in der Vorbereitung. Ja,
okay.
Ja, aber ansonsten, also ich hätte es so wahrscheinlich wirklich geschlussfolgert, aber ich hätte wahrscheinlich auch wie du erstmal gedacht, okay, es ist vielleicht zu naheliegend mit Ian Fleming und ich... Aber also ich glaube, dann hast du keine Chance. Wenn es jetzt nicht Ian Fleming gewesen wäre, wäre ich niemals drauf gekommen.
Ja, nee, klar, dann so oder so nicht. Aber klar, ich hätte mal in die Richtung, vor allen Dingen mit deinem ersten Hinweis, schon mal denken können. Das war dann aber doch außerhalb meines Begriffsvermögens.
Ja, aber das war auch die schwerste Frage, ehrlicherweise. Ich glaube, den Rest, den kann man ganz gut
wissen. Kann nur noch besser werden.
Ja. Gut, damit sind wir mal wieder am Ende. Und haben auch alles gesagt, was zu sagen ist, hoffentlich. Haben alles durchgekaut. Ihr habt ganz, 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 ganz viele neue Informationen oder Eindrücke gewinnen können, eventuell, möglicherweise. Man weiß es ja nicht so genau. Und seid hoffentlich gehypt auf den zweiten Teil. Und wir versprechen natürlich wie immer unser süßes, feines Ranking am Ende. Und ich glaube, da wird es dann wieder ein paar Zahlen geben, die diskutabel sind. Oder umstritten, bestimmt.
Ja, noch sind wir uns ja einigermaßen einig. Da.
Das ist richtig. Ja. Aber mal gucken, wie das dann so abschneidet, ob das auch desaströs ausfallen wird für die Einspielergebnisse. Und ich hätte, glaube ich, auch gelesen, dass aber da Broccoli sich retrospektiv auch nochmal negativ geäußert hat, dass er so einen Film nicht nochmal machen möchte. Also da sich von seinem eigenen Werk auch irgendwie distanzieren möchte. Also scheint jetzt aber nicht der allerbeste
Bond-Film
zu sein. So viel
absolut.
Vorweg.
Aber nach der ersten Hälfte finde ich das Statement ein Stück weit verwunderlich. Ich finde, da hätte man an anderer Stelle sich das auch schon fragen können. Andererseits, man muss ja auch immer das Zeitliche im Hinterkopf haben. Ja. Das beurteilen wir heute aus der Perspektive, wo wir uns die innerhalb von einer Woche quasi jeden Tag einen anderen anschauen könnten, wenn wir das wollen. Das sind ja Jahre, über die er gewirkt hat. Und es wird vielleicht auch nicht sein einziges Projekt gewesen sein an Filmen. der entwickelt sich ja auch weiter. Insofern, ja. Trotzdem spannend. Würde ich jetzt nach der ersten Hälfte so noch nicht teilen. Das vielleicht an der Stelle.
Ja. Die Auflösung dazu aber dann in 2 Wochen. Und
ganz genau.
Bis dahin verabschieden wir uns in aller Förmlichkeit. Danken euch wieder mal für euer Interesse, für eure Zeit oder eben für euren Support in jeglicher Form. Wünschen euch eine schöne Restwoche, einen guten Start in die Woche, einen guten Wochenabschluss, je nachdem, wann ihr es auch hören mögt. Das ist ja der Vorteil an dem Podcast, der ist nicht zeitlich gebunden. Und seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir wieder in den Film Der Mann mit dem goldenen Colt reinschauen wollen.
Absolut, da schließe ich mich direkt an. Ich erspare euch meine gesalbten Worte, würde nur noch den Dank an dich ausrichten für die coole Vorbereitung und deine Zeit. Und freue mich, wenn ich nach meinem angriffslustigen Aussage zum Anfang, um den Bogen zu schließen, Wahnsinn, nächste Woche wieder eingeladen werde, beziehungsweise in 2 Wochen.
Oh, da kannst du stark von ausgehen. Es wird keine personellen Veränderungen geben. Niemals.
Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hör bei uns in 2 Wochen wieder. Freue mich, wenn ihr alle wieder einschaltet und sagt bis dahin gute Zeit.
Jawohl, tschüss.